Die Botschaft Wertanlagen wurde am 3. August 1963 im Edgewater Beach Hotel in Chicago, Illinois gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Lasst uns einfach einen Moment stehen bleiben, wenn wir jetzt zu ihm sprechen, während wir unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir sind wirklich wiederum dankbar für diese Zeit, dass wir hier stehen, um das Evangelium dieser Stadt Chicago bringen zu dürfen. So wie es auf den Herzen von diesen Menschen hier ist, diesen Christen, damit sie ihre Leute gerettet sehen. Vater, wir wissen, dass kein Mensch kommen kann, es sei denn, dass du ihn zuerst gezogen hast. Jesus sagte es so. Wir glauben, dass es für jeden vorherbestimmten Samen, welcher jetzt in dieser Stadt liegt, es da keinen Weg gibt, sie davon abzuhalten, das Licht des Evangeliums zu empfangen. Du wirst es gewähren, Herr. Du wirst darüber wachen, um sicher zu sein, dass er hierher kommt. Du präsentierst die Botschaft und ich glaube, dass du dazu in der Lage bist, diejenigen zu dem Licht des Evangeliums zu bringen, welche du dazu verordnet hast, es zu sehen. Vater, während wir unsere Lichter scheinen lassen und unsere Bemühungen hervorbringen in allem, was wir wissen wie, um dieses große Evangelium der Abendzeit zu bringen, die Fluten der Sünde brechen wahrhaftig herein, überall ist Unglauben. Oh, so viele schreckliche Dinge begegnen uns, aber wir haben die Zusicherung von dem, wenn der Feind wie eine Flut hereinbricht, wird das Wort Gottes ein Banner dagegen erheben. Vater, du hast es verheißen und so danken wir dir. Und jetzt hilf uns heute, während wir uns sammeln. Ich danke dir für diesen Jubel heute Morgen, diese wunderbaren Lieder und Zeugnisse, was immer getan wurde. Mögen wir jetzt auf dein Wort schauen, Herr, um daraus Kraft für den Tag zu ziehen. Wir bitten es im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft euch setzen. Das ist sehr freundlich und ich danke für die feine Einladung, um hier bei euch zu sein. Jetzt möchte ich der kleinen Dame für ihr Lied danken. Wie wunderbar war das? Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich sie jemals singen gehört habe und dann natürlich unserem Bruder Mel Johnson dort. Ich habe darum gebeten, dass er das Lied Gedenke meiner singt. Wir haben das zu Hause und ich möchte es gerne aufs Neue haben. Ich denke, dass Billy Paul nur von diesen Liedern lebt. Er lässt die Lieder laufen, während sie im Büro sind und spielt sie fortwährend für die Menschen vor, die da kommen und gehen von der ganzen Welt. Ihr könnt in die Nähe vom Büro kommen und ihr könnt sehr oft Bruder Mel Johnson auf dem Tonband singen hören. Wenn ich mich in irgendeiner Art abgekämpft und müde fühle, dann gehe ich hinab und sitze irgendwo in meinem Zimmer und rede einfach, hole einen von den Lautsprechern und höre es mir noch einmal an. So sind wir sehr dankbar für diese feinen Sänger. Ich denke an die Zeit, wo wir den Jordan überqueren. Ich möchte diese goldene Stimme von Mel Johnson hören, zusammen mit Einar Eckberg. Viele von diesen gewaltigen Sängern, die bereits den Fluss überquert haben. So halten wir nach dieser Zeit Ausschau. Ich möchte meinen guten Freund Dr. Lee Vail hier danken, einem ehemaligen Baptistenprediger. Er ist ein sehr feiner Gelehrter und ein wunderbarer Mann, der diese Woche schon vor mir gestanden hat. Er hat den Predigtdienst in seiner Weise, wie er es tut, gebracht. Und er war mir eine große Hilfe hier in der Versammlung. Wenn wir diese Gottesdienste haben mit Gebet für die Kranken, dann nennen wir es vor den Menschen oft Heilungsgottesdienst. Aber natürlich erkennen wir, dass wir keine Menschen heilen können. Wir beten einfach nur für die Menschen. Jemand sagte vor einiger Zeit, Bruder Branham, hast du den und den geheilt? Ich antwortete, ich habe in meinem Leben nie irgendjemand geheilt. Aber ich habe direkte Antworten auf das Gebet gehabt, weil Jesus es versprochen hat und ich glaube es. Ich denke an den Abend, wo das Bild von diesem großen Wesen, dem Heiligen Geist in 1. Mose 13, 22 oder Kapitel 21, glaube ich, wo es steht, die Feuersäule wird vor euch hergehen, um euch auf den Weg zu führen. Und wie die Feuersäule mit Moses gewesen war, sie ging vor ihnen her. Und als sie dann in einer Person genannt Jesus sichtbar wurde, welches der Sohn Gottes war, er sagte, dass er von Gott gekommen ist und wieder zu Gott zurückkehrt. Dann nach seiner Wiederkehr, nachdem er hinaufgegangen war, wie gewaltig war es für Paulus, bevor er Paulus war, als er niedergeworfen wurde. Er als ein Jude würde es auf keinen Fall Herr genannt haben. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Versteht ihr? Aber er wusste, dass dieses dieselbe Feuersäule war, die seinem Volk gefolgt oder sein Volk geführt hatte. Das ist der Grund dafür, weshalb er es Herr nannte. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wer bist du? Er antwortete, ich bin Jesus. Und jetzt in diesen letzten Stunden sehen wir, dass es wieder zurückkommt. An jenem Abend wurde es das erste Mal offiziell in Houston, Texas aufgenommen. Ein Baptistenbruder diskutierte mit Bruder Bosworth über göttliche Heilung. Viele von euch waren vielleicht dort. Dr. Best sagte, dass ich ein göttlicher Heiler sei. Ich sagte, wenn das Predigen des Evangeliums der Errettung und der Glaube daran, dass Jesus die Kranken heilt, weil das Wort des Gottes es so sagt, wenn das mich zu einem göttlichen Heiler macht, dann würde es einem Menschen, der an die Errettung glaubt, zu einem göttlichen Erretter machen, weil es dasselbe Wort ist. Versteht ihr? Er ist Jehova Jireh und Jehova Rapha. Alle seine zusammengesetzten Erlösernamen wurden in Jesus Christus dargestellt. Da haben wir es, wo sie herausgebracht wurden und deutlich machten, was Gott war. Die großen Eigenschaften Gottes, bevor er überhaupt Gott war. Bevor da, Gott ist ein Gegenstand der Anbetung. Bevor er das wurde, war er trotzdem Gott. Er ist ewig und diese Eigenschaften lagen in ihm. Sie entfalten sich einfach selbst als ein Vater, als der Sohn, als ein Erretter und als ein Heiler. Das sind Gottes Eigenschaften, die sich selbst entfalten. So sind wir dankbar, dass wir das Vorrecht haben, uns an dieser feinen Zeit der Gemeinschaft zu erfreuen und der Zusicherung von unserer Erlösung durch die Eigenschaften Gottes, welcher der Erretter ist. Möge sein Name gepriesen werden. Jetzt möchte ich Bruder Vail danken, ein fähiger Mann, um diese Dinge zu erklären. Ich bin kein Theologe, wie ja jeder weiß. Ich habe einfach nicht diese Bildung dazu. Ich hörte diesen kleinen Bruder hier von dem Moody Bible Institute, welcher aufstand, und ich dachte, Mai, ich wünschte, ich hätte die Bildung von diesem Jungen. Ich vertraue darauf, dass Gott ihm diese Vision gibt und ihn gebrauchen wird. Während ich alt werde und ich die Straße hinuntergehe, werden diese jungen Burschen hervorkommen, um dieses Evangelium in einer kraftvolleren Weise zu nehmen, als wie es jetzt ist. Während die Generation vergeht und der Feind hereinkommt, erhebt Gott fortwährend das Banner höher und höher und höher, bis dass wir schlussendlich Christus begegnen werden. Das ist derjenige, nach dem wir auf jeden Fall Ausschau halten, um ihn zu sehen. Denkt diese Woche an das Ende der Gottesdienste. Jedermann ist eingeladen und auch all die Denominationen. Jetzt kann ich das sagen, während ich die Gelegenheit dazu habe. Bekomme das nie in eure Gedanken hinein, dass ich gegen diese Menschen bin. Ich liebe diese Menschen. Es ist das System der Denomination, welches die Gemeinschaft zerbricht. Ich gehe jetzt nach Südafrika, da ich eingeladen worden bin, seitdem ich das letzte Mal dort war, weil wir einige Gruppen der vollen Evangeliumsgeschäftsleute dafür bekommen haben. Ich gehöre zu keiner Organisation, keine, bis auf diese vollen Evangeliumsgeschäftsleute. Und bis jetzt ist es keine Organisation. Wenn sie eine wird, dann werde ich sie natürlich verlassen müssen, weil es eine Organisation ist. Ein Organismus ist in Ordnung, aber nicht eine Organisation. Die Gruppen auf der Ostseite in Afrika sind englisch sprechende Leute und Pfingstversammlungen Gottes. Auf der Westseite sind es Afrikaans, welches die Buren sind, und von den Buren, den Holländern, haben sie das, was man die A.F. von M nennt, die afrikanische apostolische Mission von Afrika. Und davon gibt es zwei Gruppen, zwei Teilungen. Sie taufen mit einer Dreieinigkeitstaufe. Eine von ihnen, denke ich, tauft dreimal mit dem Gesicht nach vorne. Einmal für den Vater, einmal für den Sohn und einmal für den Heiligen Geist, was ihn zu drei Göttern macht, anstatt zu einem. Und die anderen taufen dreimal rückwärts in dem Namen von Vater, einmal in dem Sohn und einmal in dem Heiligen Geist. Sie taufen drei verschiedene Male, einmal für den Vater, einmal für den Sohn und einmal für den Heiligen Geist. Die einen sagen, warum? Wir taufen in seinen Tod, und als er starb, fiel er nach vorne. Die anderen sagen, wer hat schon einmal einen Mann auf seinem Gesicht liegend begraben? Ihr begrabt ihn auf dem Rücken liegend. In dieser Weise handeln sie. Jeder von ihnen schreibt mir Briefe und sie schreiben darin, Bruder Branham, Afrika ruft nach dir. Komm sofort, aber würdest du bitte diese Lehre predigen? Nun, ich kann nicht auf so einer Grundlage hinübergehen, versteht ihr? Ich wurde als ein Missions-Baptistenprediger eingesetzt. Ich habe großen Respekt für meine Baptistenbrüder und ich liebe sie. Aber weil die Gabe nicht für die Baptisten gesandt wurde, nicht zu den Presbyterianern, sondern für die Gemeinde, muss ich zwischen ihnen stehen, unabhängig. Nicht von ihnen unabhängig, sondern ein Bruder mit ihnen. Ich glaube, es ist wie beim dritten Brunnen, den Jakob gegraben hat. Da gibt es Platz für uns alle genug. Ich glaube das. Da gibt es Platz bei der Quelle für jeden Einzelnen von uns, für jeden, der da will. Natürlich habe ich Gegner. Ich möchte sie nicht so nennen, aber ich habe Menschen, welche die Botschaft nicht annehmen. Und ich kann nicht schlecht über sie denken. Jesus hatte dieselbe Sache zu seiner Zeit und jeder andere hat es auch. Und jedes Mal bei einer Botschaft von Gott hat die Welt es niemals angenommen. Aber das verursacht nicht ein bisschen Bitterkeit gegen die Person oder diese Leute oder diese Organisation. Es bleibt einfach alles beim Alten. Ich bin so dankbar dafür. Das ist einer der Beweise, den ich kenne, dass ich vom Tod zum Leben hindurch gedrungen bin. Egal, was die Geschwister tun, liebe ich sie trotzdem. Versteht ihr? In meinem Herzen liebe ich sie, weil es eine Liebe ist, die Gott für meine Geschwister in mein Herz gegeben hat. Und jetzt möge der Herr segnen. Bevor wir uns jetzt dem Wort nähern, bitte ich einen lieben Freund von mir, einen jungen Prediger, der hier draußen sitzt, er hat eine Art von Komplex. Er und seine kleine Frau kamen früher immer zu mir nach Hause und er saß da nur herum und sprach kein Wort. Er hatte nur eine Frage gestellt. Bruder Branham, was denkst du, hat der Herr mich zum Predigtdienst berufen? Ich sah die Anlagen in diesem jungen Mann von einer feinen Bibelinstitution, aber ihm fehlte etwas. So wie Moses mit seinem ganzen Training. Was Mose fehlte, hatte der brennende Busch für ihn. Das war es, was Bruder Rudell fehlte, das, was der brennende Busch hatte. Und eines Tages fing er Feuer. Der Bruder hat jetzt eine Gemeinde, ich glaube dort draußen außerhalb der Stadtgrenze von Jeffersonville, ein wirklich vorwärtsgehendes Werk für den Herrn. Eine von unseren Schwesterngemeinden vom Tabernakel. Und ich hätte es gerne, wenn Bruder Don Ruddle, den ich hier unten sitzen sehe, aufstehen würde und ein Gebet spricht, damit der Heilige Geist heute Morgen das Wort übernimmt in der Weise, wie er es gerne sehen möchte. Bruder Don, wenn du möchtest, während wir unsere Häupter beugen. Bruder Don Ruddle betet, der Verfasser. Ja, Herr, Amen. Lasst uns jetzt für das Lesen die Schrift aufschlagen, während ich das ändere, was ich eigentlich heute Morgen sagen wollte. Das, was ich in meinen Gedanken hatte, um es zu sagen, nachdem ich von dieser Stimme, Magazin der christlichen Geschäftsleute, der Verfasser der Geschäftsleute gehört habe. Ihr wisst, dass ich da selber einen Gedanken darüber gehabt habe. Lasst uns Markus Kapitel 10 aufschlagen und mit dem 17. Vers beginnen. Ich glaube, dass ich es hier so aufgeschrieben habe. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Lehrer, dieses alles habe ich beobachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, gehe hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging, betrübt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Möge der Herr seinen Segen zu dem Lesen des Wortes hinzufügen. Da gab es so eine Art Gerede, dass ich immer um die vollen Evangeliumsgeschäftsleute herum wären. Einige von ihnen, wie wir Prediger das ja wissen, sagten zu mir, du sagst, dass du ein Prediger bist. Was machst du dann die ganze Zeit bei diesen Geschäftsleuten? Ich antwortete, ich bin ein Geschäftsmann. Sie fragten, in welch einer Art von Geschäft bist du tätig? Ich antwortete, ewiges Leben Versicherung. Versteht ihr? Keine Versicherung jetzt, sondern Gewissheit. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Oh, was für ein Vorgeschmack der göttlichen Herrlichkeit. Erbe der Errettung, erkauft von Gott, geboren durch seinen Geist, gewaschen in seinem Blut. Ich möchte gerne, weil dieses hier Geschäftsleute sind und Geschäftsleute gerne auf geschäftlicher Ebene reden, möchte ich diesen Geschäftsleuten sagen und auch den Geschäftsfrauen, welche hier sitzen, dass ich zuerst diesen Text nehmen und ihn Wertanlagen nennen will. Meistens ist jeder Geschäftsmann an guten, soliden Wertanlagen interessiert. Wenn du ein Geschäftsmann bist, dann bist du daran interessiert. Ein Geschäftsmann hält immer nach einer guten, soliden Wertanlage Ausschau. Ihr wisst, dass das eine gute Sache ist, das zu tun. Ich werde heute Morgen zu euch über die beste Kapitalanlage sprechen, die ich kenne. Ich möchte, dass ihr über diese Wertanlagen zuhört. Es ist überhaupt kein gutes Prinzip für einen Geschäftsmann, alles dem Zufall zu überlassen. Es dem Zufall zu überlassen bedeutet, um Geld zu spielen, und um Geld zu spielen ist verkehrt. Wir wollen auf keinen Fall um Geld spielen, weil das nicht richtig ist. Einige von diesen hier werden über Nacht reich, und ihr wisst, dass einige Makler oder so jemand, die nicht sehr gut gegründet sind, euch etwas anbieten können, das sehr gut klingt, sodass ihr sagt, oh gut, und ihr fallt darauf rein. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr heraus, dass ihr pleite seid. Aber wenn der Mann ein guter, feinfühliger Geschäftsmann ist, muss er zuerst versuchen, ein Geschäft zu finden, welches gut gegründet ist. Eine gute, alte, vertrauensvolle Firma. Und dann ist es keine gute Sache für einen Geschäftsmann, sein Geld in seinem Portemonnaie zu behalten. Wenn du dein Geld in deinem Portemonnaie behältst, dann wird es dir nichts einbringen. Du musst es irgendwo arbeiten lassen, es ausgeben. Und darum beachte, was du damit machst. Ich denke, dass das die Art ist, wie Geschäftsleute handeln. Ich denke, das ist eine gute logische Sache, dass wir in dieser Weise darüber nachdenken, über das, was ich jetzt sagen werde. Wir haben so viele in dieser Welt, die versuchen, es schneller zu schaffen und über Nacht reich werden zu wollen. Und solche findet man überall. Ich hatte einen Freund, dem alle Ersparnisse seines ganzen Lebens bei so einer Sache, die ihm jemand geraten hatte, verloren gegangen sind. Investiere dein Geld hier hinein. Das ist das Beste, das ist es. Und der Mann schaute auf das gemalte Bild vor ihm und investierte die Ersparnisse seines ganzen Lebens und verlor alles, was er hatte, über Nacht, in nur wenigen Tagen. Die Firma wurde geschlossen und verschwand. Der Mensch ist so gemein, mit so einem Trick zu handeln. Ein guter, vernünftiger Denker würde kein Geschäft in dieser Weise anfangen. Versteht ihr? Zuerst solltet ihr die Firma untersuchen, mit der ihr verhandeln wollt. Und wenn die Firma nicht gut ist, egal wie gut das Angebot ist, welches sie dir machen, dann würdest du nicht darauf eingehen. Wenn du ein guter Geschäftsmann bist, dann würdest du so eine Gelegenheit gar nicht wahrnehmen, mit deinen Lebensersparnissen in so etwas zu investieren. Und jetzt sprechen wir darüber, dass es parallel dazu eine ganze Menge dieser religiösen Dinge gibt, die in den letzten Tagen aufgekommen sind, welche versprechen, es geschieht über Nacht. Heute Abend bist du ein Kneipensänger und morgen predigst du das Evangelium. Ich bin nicht an solch einem Zeug interessiert. Nein, ich denke, dass eine Person erst einmal bewährt sein muss. Ich denke, dass dort viele von unseren Pfingstdenominationen ein wenig nachgelassen haben. Denn wir nehmen heute Abend eine Frau, welche irgendwo auf der Plattform eine Striptease-Tänzerin ist, und am nächsten Abend ist sie hier draußen und singt irgendwo und geht hinaus mit einer Bibel unter dem Arm und sagt, dass der Herr sie zum Predigen berufen hat. Ich zweifle das nicht an, das ist in Ordnung, aber ich denke, dass diese Frau zuerst bewährt sein sollte. Das ist wahr. Lasst es sich bewähren, lasst den Samen ein kleines Weilchen wachsen und seht, was für eine Art von Leben dahinter ist. Natürlich werden nicht einmal die Menschen, die mit ihr zusammen sind, ihr Zeugnis glauben. Auch nicht sein Zeugnis, was immer es sein mag. Wenn sie diese den einen Abend oder ihn einen Abend in der Kneipe sehen und am anderen Abend dort draußen mit dem Evangelium. Sie werden sagen, was für eine Art von Scherz ist das denn überhaupt? Aber wenn diese Frau für eine ganze Weile solch ein Leben in der Stadt lebt und bei den Menschen, bis dass sie sehen, dass da eine Veränderung in der Frau stattgefunden hat, dann wird ihr Zeugnis standhalten. Bis zu der Zeit würde sie besser daran sein, einfach dieses Leben zu leben, bis dass es gefestigt ist. Nun, wir wollen dieses über Nacht reich werden nicht. Und wir wollen es nicht aufbewahren, denn wenn ihr euer Geld aufbewahrt, sage ich, dann kommen Diebe herein und stehlen es. Wenn ihr etwas für Gott in euer Herz bekommen habt und ihr es dann nicht zum Ausdruck bringt und so weiter und es fortwährend hinausschiebt, gut, es hat noch Zeit, dann wird dir dieses kleine Verlangen, welches du einmal hattest, um Gott zu dienen, weggenommen. Der Teufel wird hereinkommen und das wegstehlen und du wirst dann gar kein Verlangen mehr haben, ihm zu dienen. Wenn ihr dann wenigstens noch dieses kleinste Verlangen habt, dann muss es etwas geben, das euch sogar heute Morgen zu diesem Frühstück gebracht hat. Da gibt es etwas. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Da muss ein Verlangen da sein, sonst würdet ihr nicht einmal hier sein. Nun, lasst dieses Verlangen nicht einfach untergehen durch ein sich anschließen oder einem Händeschütteln oder einem Besprengen oder irgendetwas anderes da draußen. Lasst uns die richtige Firma finden, die solide ist. Etwas, was wirklich richtig ist. Einige gute, verlässliche Firmen, die große Dividenden auszahlen. Das ist der Weg, wie ihr eure Wertanlagen anbringen möchtet. Etwas, was es wert ist. Ich denke, der Grund, warum ich heute Morgen für diese Gruppe an dieses gedacht habe, war dieser reiche junge Herrscher, dieser junge Bursche, so wie wir ihn kennen, welcher der reiche Jüngling genannt wird. Ohne Zweifel war er ein junger Bursche mit einem feinen Charakter. Durch die Weise, wie er sich Jesus nahte, sieht man, dass er in einem guten Zuhause aufgewachsen war, vielleicht in einem sehr religiösen Zuhause. Ihr wisst, dass Jesus zu ihm sagte, halte die Gebote, und er antwortete, das habe ich getan. Ich habe sie seit meiner Jugend an befolgt. Ihr seht, dass er einen guten Hintergrund hatte. Das bedeutet eine ganze Menge, weil er sich sonst vielleicht gar nicht in dieser Weise Jesus genährt hätte. Aber da muss etwas an Jesus dran gewesen sein, was seine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Etwas anderes, als was er in der Synagoge gewöhnt war. Dann seht ihr, Jesus war anders. Und wie dieser junge Bursche es gerade bezeugte, von diesem Moody Bible Institut hier unten, ohne Zweifel ein berühmter Ort, aber seht, eines Tages fand er etwas, was anders war. Und er wurde mit dieser Gelegenheit konfrontiert. Und dieser junge Mann wurde mit dieser Gelegenheit für eine Wertanlage konfrontiert. Er war ein Geschäftsmann, ein Herrscher natürlich, und er hatte große Besitztümer. Jesus wusste, dass eine große Anlage in diesem Mann steckte, denn die Bibel sagt, ihn anschauend liebte er ihn. Er muss eine freundliche Art von Mensch gewesen sein, mit einem feinen Charakter, und sein Umgang war ehrenvoll. Er kam nicht so angerannt und sagte, wie irgendein kleiner Ricky von heute Morgen sagen würde, hey du, komm mal her und predige. Das war nicht seine Art. Er kam vorbei und sagte, guter Meister, versteht ihr, Meister oder Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Nun, ihr seht, dass er etwas in Jesus gesehen hatte, obwohl er die 10 Gebote gehalten hatte, obwohl er seiner Synagoge und der Sache gegenüber treu gewesen war, aber dennoch hatte er etwas in Jesus gesehen, das Leben hervorbrachte. Das Gesetz hat überhaupt kein Leben in sich. Das Leben, das Gesetz, entschuldigt bitte, das Gesetz ist nur ein Polizist, der euch eure Sünden zeigt. Aber es hat keine Gnade, um eure Sünden zu vergeben. Es zeugt euch nur und sagt euch, dass ihr Sünder seid. Das ist verdreht worden, indem es so in die Christenheit hinübergebracht worden ist. Und es ist nur eine Form, nur um zu sagen, dass wir es tun sollten. Und geben eine Erklärung der Bekenntnisse oder Gesetze ab. Nebengesetze der Christenheit. Wir sind sehr fähig gewesen, mit verstandesmäßigen Leuten, um dieses der Welt zu präsentieren. Aber ihr seht, dass sie es nicht so nehmen, wie sie es sollten. Denn es ist kein Leben daran. Seht ihr, wir müssen etwas finden, das jedermann schaut hinter dem Vorhang davon. Irgendwo jenseits, wo er herkommt und weiß, dass er eines Tages dahin zurückkehrt. Jeder möchte das sehen, möchte das wissen, was dahinter liegt. Ein sehr wunderschönes Bild. Jesus sagte, wenn der unreine Geist aus dem Menschen gegangen ist, habt ihr bemerkt, dass er niemals gesagt hat, wenn er aus dem Menschen ausgetrieben ist, sondern wenn er durch seinen eigenen Willen hinausgeht. Wenn der unreine Geist aus dem Menschen ausgegangen ist und er zu diesem Menschen zurückkehrt und sieht, dass das Haus, in dem er lebte, gereinigt worden ist, geschmückt, dann geht er hin und nimmt 7 andere Teufel mit, Dämonen, unreine Geister, und geht in diesen Menschen ein, und der letzte Zustand von diesem Menschen ist 7-mal schlimmer, als wie es zuerst war. Habt ihr beachtet, dass der Teufel durch seinen eigenen Willen hinausgegangen ist und er durch seinen eigenen Willen wieder zurückgekehrt ist? Nun, wenn dieses Haus bereits besetzt worden ist, wenn er zurückkehrt, dann würde er nicht in der Lage gewesen sein, hineinzukommen. Aber ihr seht, dass er es einfach nur gereinigt und geschmückt vorgefunden hat. Es ist ein wunderbarer Typ auf einen Moralisten, so wie wir es uns heutzutage einem Mensch vorstellen können, der einen versucht zu denken, dass er in den Himmel kommt, nur weil er aufgehört hat, um Geld zu spielen, oder vielleicht hat er aufgehört, sich mit einer Frau herumzutreiben, mit welcher er nicht verheiratet ist, oder er hat am Neujahrstag mit Trinken aufgehört und hat eine neue Seite aufgeschlagen und sich der Gemeinde angeschlossen. Versteht ihr? Ihr seht, dass er in Wirklichkeit gar nicht bekehrt ist. Er ist einfach nur ein Moralist. Und der Teufel benutzt Moralisten, um hinauszugehen, um eine törichte Darstellung abzugeben. Und in Wirklichkeit ist die Kraft des lebendigen Gottes gar nicht vorhanden. Die Welt möchte Christus sehen. Jesus sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Reben geben Zeugnis von dem Weinstock, weil sie ihre Energie und ihr Leben aus dem Weinstock ziehen. Der erste Weinstock, die erste Rebe, die aus dem Weinstock hervorkam, schrieb ein Buch der Apostelgeschichte danach. Wir sehen die Weise, wie der Heilige Geist in dieser ersten Gemeinde von Pfingsten handelte. Und wenn wir dann glauben, dass dieser ursprüngliche Weinstock jemals wieder eine neue Rebe hervorbringt, dann werden sie ein neues Buch der Apostelgeschichte danach schreiben, weil es dasselbe Leben ist, welches in dem Weinstock ist. Und wenn die erste Rebe eine Menge Trauben hervorgebracht hat und wir dann eine Menge von Wassermelonen hier draußen daran wachsen sehen oder Kürbisse oder Gurken, dann wissen wir, dass es nicht das Leben von dem Weinstock ist. Deswegen denke ich, dass wir sogar da, wo wir uns selbst Pfingstler genannt haben, versagt haben, die echte Sache darzustellen, welche Christus für uns festgelegt hat, sie darzustellen, den Heiligen Geist und das Leben des Geistes. Seht, manchmal stellen wir Sensationen dar und wir stellen Freude dar. Und das ist gut, aber da gibt es mehr wie nur das. Da gibt es eine Frucht, die damit einhergeht, wonach der hungrige Mensch Ausschau hält, nach der Frucht des Geistes. Und das ist die Qualität, die in Jesus war. Denn Jesus war nicht einfach ein normaler Mensch, sondern Jesus war Gott. Er war nicht weniger als wie Gott. Nicht einfach ein Prophet, obwohl er ein Prophet war. Er war der Gottprophet. Er war das Haus, in welchem die Fülle Gottes wohnte. In ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott kam herab, um Mensch zu werden, um zu sterben. Gott konnte nicht als ein Geist sterben, weil er nicht sterben konnte. Er ist ewig und er konnte nicht sterben. Aber Gott konnte sich selbst in solch einer Weise schaffen, dass er Schmerz fühlen konnte und er konnte fühlen und leiden. Gott konnte als der ewige Geist nicht leiden, aber als er Mensch wurde, konnte er leiden und den Schmerz fühlen. Und die Versuchungen, durch die die Menschen durchgehen, wie Adam und Eva im Garten Eden und jeder andere danach. Er musste das werden, um sein eigenes Gesetz erfüllen zu können, um sein eigenes Gesetz auf sich nehmen zu können. Er konnte keine zweite Person sein. Er konnte nicht die dritte Person sein. Er konnte nichts anderes sein als genau die Person. Versteht ihr? Er musste es sein. Wenn ich die Zuständigkeit für diese Versammlung heute Morgen hätte, in demselben Maße, wie er es auf der Erde hat, und dann sagen würde, wenn irgendjemand auf den Pfeiler schaut, muss er sterben. Und diese junge katholische Frau, welche hier sitzt, würde auf diesen Pfeiler schauen. Nun, ich würde sagen, es sollte nicht vergessen werden, dass sie ein Neuling in dieser Sache ist. Und dann sollte sie sterben? Es tut mir leid um die Dame, wenn ich dann sagen würde, dann lass diesen Mann hier an ihrer Stelle sterben. Nein, das würde nicht richtig sein. Gut, ich würde sagen, mein Sohn Billy Paul, ich würde Billy Paul an ihrer Stelle sterben lassen. Das ist immer noch nicht gerecht, weil das Leiden auf jemand anderes liegt. Es lässt mich immer noch davon ausgeschlossen. Die einzige Weise, wie ich so gerecht sein kann wie Gott, ist, dass ich ihren Platz einnehme. Ich muss ihre Stelle einnehmen. Deshalb musste Gott im Fleisch sichtbar werden, um den Tod erleiden zu können. Das war die einzige Weise, wie er sterben konnte. Und dadurch brachte er Erlösung. Dieser junge Mann sah in Jesus etwas mehr als das, was die Gebote hatten. Nun, ich erkenne dieses, meine Herren, vielleicht nicht in dem Glauben, den wir versuchen zu repräsentieren. Wir sind armselige Vertreter von dem, was wir versuchen zu sagen. Ich bin es, ich selbst. Mit einem gebeugten Haupt und Herzen. Ich bin ein armseliger Vertreter von dieser Botschaft, welche mir für die Gemeinde von diesem Tag gegeben worden ist. Und in meinem Leben, obwohl ich versucht habe, das zu tun, was richtig ist, habe ich dennoch mein Auf und Ab. Aber ich bitte euch, nicht auf das zu schauen, was ich bin, sondern schaut auf das, was ich sage. Derjenige, über den ich spreche, ist der Herr Jesus und in ihm ist Erlösung. Dieser junge Mann sah, dass dieser Mann sicherlich Gott in sich hatte. Er konnte hinunter in die Herzen der Menschen schauen und sehen, was verkehrt war und konnte ihnen das sagen. Er konnte die Toten auferwecken, nachdem sie gestorben waren. Nun, er wusste, dass das Gesetz nichts in der Weise tat. Er wusste, dass seine eigene Gemeinde keine solche Wunder hatte. Und dennoch war er sich bewusst, dass der Gott von Abraham, Isaac und Jakob lebendig war. Er konnte nicht sterben. Aber er sah, alles, was Gott war, war in diesem Mann, genannt Jesus. Und sein Herz hungerte. Er wusste das. Dennoch war er ein Mitglied von einer Gemeinde, ein feines Gemeindemitglied. Vielleicht war sein Vater einer der großen Verwalter dort oder einer dieser großen Leiter oder etwas im Ausschuss. Der Junge war im Gehorsam zum Gesetz erzogen worden und er hatte es ehrfürchtig befolgt und es respektiert. Dennoch war da tief unten in ihm etwas, das danach verlangte, etwas mehr zu finden. Ich vertraue darauf, dass das in dem Herzen von jedem Mann und jeder Frau heute Morgen hier so ist, etwas zu finden, was real ist. Denkt daran, dass ihr nicht zurückkommen und den zweiten Versuch starten könnt. Ihr müsst es jetzt bekommen. In der Weise, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Da gibt es keine Schriftstelle für eine nachfolgende Buße. Jetzt ist eure Zeit, egal wie beliebt es heutzutage wird, ein Fegefeuer irgendwo. So etwas gibt es nicht. So eine Sache gibt es in der Bibel nicht. Es wurde in einem der Bücher der Makkabäer geschrieben oder in einem anderen, aber das wurde nicht dazu gefügt. Nicht zum Kanon der Bibel dazu gefügt. Anmerkung des Verfassers. Und schaut, in diesem einen Buch wird das Fegefeuer erwähnt und doch wird es in der ganzen Bibel nirgendwo erwähnt. Und schließlich sprach Jesus von demselben jungen Mann, als dieser starb. Er sagte, da gibt es einen Abgrund, den noch nie ein Mensch nach seinem Tod überquert hat und auch niemals überqueren kann. Versteht ihr das? Das erledigt es, wenn Jesus es so gesagt hat. Jetzt sehen wir in dieser Sache hier, dass dieser Hunger danach, ein Teilhaber zu werden, oder nicht ein Teilhaber, sondern auch eine Quelle des Lebens, welche es in Christus gab, dieser junge Mann wollte ein Teil davon sein, gerade das, wofür Jesus da war, es zu geben, die neue Geburt. Versteht ihr? Das ist es, was wir heutzutage haben, die Gelegenheit, die neue Geburt zu empfangen, dass wir ein Teil Gottes werden, Söhne und Töchter Gottes. Versteht ihr das? Beachtet, wie eine Sünde, die Gemeinde hat schon lange ihren Platz verloren, die Denomination, weil sie sich blindlings davon entfernt hat, indem die Blinden führen. Seht, wenn ich einen Tropfen schwarzer Tinte in meinem Füller hier hätte, und ich hätte diese Tasse voll mit Bleiche oder eine Tube hier gefüllt mit Bleiche, welche die Frauen verwenden, dann ist es gewöhnlich so gewesen, dass die Bleiche, gut, wenn ich etwas auf meinem Hemd bekam, als ich noch ein kleiner Junge war, dann hat meine Mutter gewöhnlich etwas Petroleum benutzt oder etwas Terpentin oder so etwas und es darauf getan und versucht, die Farbe von dem Flecken herauszubekommen. Sie hat es damit nur noch mehr verteilt, aber es war nicht mehr alles an einer Stelle. Jetzt haben sie etwas hergestellt, was sie Bleiche nennen. Und diese Bleiche beseitigt diesen Fleck sofort. Gut, da gab es das Gesetz Gottes unter dem Blut eines Lammes, welches keine Sünde hinwegnahm, sondern es nur verteilte. Wenn der Mensch sündigte, überquerte er diesen großen Abgrund. Wenn er sündigte, dann trennte er sich selbst von Gott und ließ für sich selbst keinen Weg mehr zurückzukommen. Aber Gott nahm in zarter Gnade einen Ersatz für ihn an und dieser Ersatz wertet für tausende von Jahren, aber es nahm keine Sünde hinweg, es bedeckte die Sünde nur. Gott in seiner schöpferischen Kraft schuf eine Blutzelle ohne geschlechtliches Verlangen in dem Leib einer Jungfrau. Das bedeckte die Sünde nicht nur, sondern nimmt sie hinweg. Das trägt sie so weit weg, bis dass sie nie mehr in die Gedanken Gottes kommt. Es macht keine Brücke über den Abgrund, sondern es bewegt den Abgrund weg. Tropfe diesen kleinen Tropfen Tinte in diese Flasche mit Bleiche oder was immer es sein mag und du wirst die Farbe nie mehr finden. Wo ist die Farbe hergekommen? Wir finden das beim Herstellen der Farben heraus. Ich weiß es nicht, ich bin kein Chemiker. Aber ich sage einfach, wenn hier ein Chemiker sitzen würde, dann würde er denken, dass ich geistig nicht mehr normal bin oder dass ich nicht weiß, wovon ich spreche, wenn ich diese Wörter verwende. Aber nur um euch wissen zu lassen, was ich meine, lasst uns jetzt sagen, dass die Farbe zuerst durch irgendeine Art von Säure kommt. Gut. Wo kommt dann die Säure her? Lass es uns noch weiter zurückverfolgen und sagen, dass es eine bestimmte Art von Säure war, die mit einer anderen Art von Säure zusammenkam, um eine Farbe herzustellen. Da gibt es nur eine ursprüngliche Farbe, die ist weiß. Wir alle wissen das. Die anderen sind nur Verdrehungen davon. Keine andere Farbe wie nur weiß. Das ist die einzige echte Farbe, die es gibt. Jetzt sehen wir, dass diese Chemie, wir werden es jetzt nur einen Moment zurückverfolgen und wir finden dann heraus, dass es vielleicht heißt, dass es jetzt zu den Atomen kommt. Gut, wir würden sagen, einmal Atom B mit einem Atom BC mal 4, das gibt schwarz. Wenn es ein Atom B8 gewesen wäre, dann wäre rosa dabei herausgekommen. Und dann ein Molekül mal das andere Molekül so und so, das gibt schwarz. Das zeigt, dass da eine Intelligenz dahinter steht, welche dafür sorgt, dass Schwarz herauskommt. Und wenn ihr es dann noch darüber hinaus nehmt und noch weiter, solange es eine Schöpfung ist, muss es von einem Schöpfer kommen. Da kann es keine Schöpfung ohne einen Schöpfer geben. Wir haben das herausgefunden, wenn dieses hereinkommt und jede Farbe ist eine Verdrehung. Alles außerhalb eines unverfälschten Sohnes Gottes ist eine Verdrehung. Und was ist Sünde? Es ist die Gerechtigkeit verdreht. Was ist Ehebruch? Es ist die Handlung, die Gott eingesetzt hat, um die Erde zu bevölkern, die verdreht wurde. Was ist eine Lüge? Es ist die Wahrheit falsch ausgelegt. So seht ihr, dass die ganze Sache jetzt eine Verdrehung ist. Die ursprüngliche Farbe ist weiß. Wir müssen das zu diesem Weiß zurückbekommen, obwohl es bis jetzt noch schwarz ist. Es ist irgendwo verdreht. Aber wenn es hier hineingetropft ist, diese Tinte in die Bleiche, dann bringt es diese den ganzen Weg zurück und sie ist genauso weiß wie die Bleiche. Du wirst sie nie wieder finden. Sie ist für immer weg. Nun, alle eure Sensationen, so wie wir Pfingstleute es lieben, zu springen und zu jauchzen, das tue ich auch. Ich glaube, dass es richtig ist. Wir sprechen gerne in Zungen. Ich glaube, dass das eine Gabe Gottes ist. Der Teufel kann alles nachahmen, was ihr in der Richtung hervorbringen könnt. Aber beachtet, dann zeigt es, dass da etwas verkehrt ist. Das Leben von Christus fließt nicht in der Weise durch die Gemeinde, wie es das sollte. Der Leib, die Braut, es geht da nicht so hindurch, wie es das eigentlich sollte. Nun, es ist schlussendlich irgendwo verstopft. Beachtet, wenn eure Sünden ausgesprochen worden sind und eure Sünden in die Bleiche des Blutes des Sohnes Gottes gefallen sind, dann vergibt sie die Sünde so sehr, dass sie in das Meer der Vergessenheit Gottes getan wird und kann aus seiner Sicht nicht einmal mehr in Erinnerung gerufen werden. Wozu macht das denn einen Mann zu einem Sohn Gottes? Gott erinnert sich niemals mehr daran, dass du ein Sünder warst. Du bist ein Sohn oder du bist eine Tochter. Da gibt es überhaupt keine Erinnerung mehr an Sünde. Gott tut sie in das Meer der Vergessenheit, in die Bleiche. Das Meer der Vergessenheit ist das Blut von Christus, welches für euch vergossen wurde. Und deswegen seid ihr und Gott dann Sohn und Vater durch die Gnade von Jesus Christus. Nicht durch irgendetwas, was ihr getan habt, sondern durch seine Gnade. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes und Teilhaber seiner Segnungen, seiner Kraft und seines Lebens. Sein Leben ist in euch, dann seid ihr ein Sohn Gottes. Oh, wenn die Gemeinde das nur könnte, wenn wir das nur darstellen würden. Kein Wunder, dass Jesus sagte, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Versteht ihr? Die Werke, die ich tue, Johannes 14, 12, wer glaubt, bekennt und an mich glaubt, wird die Werke, welche ich tue, auch tun. Denn Gott ist genauso in dem Gläubigen, wie er in Christus war. Nicht in der Fülle, er war es in Christus, aber er ist in euch genauso, wie er es war, weil ihr ein Sohn Gottes seid durch Jesus Christus. Oh, wie dieser junge Mann mit seinem Gemeindeleben sehen konnte, dass dieses etwas in dem Herrn Jesus war. Er wurde mit diesem Problem konfrontiert, zu Jesus zu gehen, obwohl es gegen seine Gemeinde war. Aber er hatte diesen Wagemut, er hatte dieses Etwas an sich, dass er es herausfinden wollte, einen Hunger. Und er kam zu dem Herrn Jesus. Dieser junge Bursche, ich denke an ihn, wie ihm diese Gelegenheit für seine Wertanlagen hier angeboten wurden. Er aber nicht an solch einer Wertanlage interessiert war. Es wäre in Ordnung gewesen, wenn er mit seinen Freunden hätte weitermachen können und wenn er hätte weiterleben können mit den Dingen, die er tat und damit verbunden zu sein, doch er war nicht willig, sich auszuliefern. Nun, da haben wir es, wo wir heutzutage die große Schwierigkeit finden. Die Gemeinde kennt die Schrift. Diese Institution hier, von welcher der junge Bursche gerade gekommen ist, und dieser junge Baptistenbruder, der hier sitzt, sie kennen das Wort, sie sind Gelehrte des Wortes und dennoch, sie sagen nun, wir glauben es, wir akzeptieren es, es ist gerade genauso wie mit einer Flasche Medizin, einem Heilmittel, versteht ihr? Nicht ein moralisches Heilmittel, es bringt das Leben von Christus hervor, versteht ihr das? Wenn ihr das Evangelium nehmt, dann werdet ihr ein Teil von dem Evangelium. Wenn ihr ein Teil davon werdet, so wie Petrus, Jakobus und Johannes und die anderen es zu Pfingsten wurden, dann ist euer Leben ein neues Buch der Apostelgeschichte. Jesus sagte in Markus Kapitel 16, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Aber die Menschen lernen und gehen in Seminare und Schulen, um zu lernen, aber sie wollen nichts davon für sich selbst. Und doch denken sie, dass sie es besitzen, jawohl. Sie denken, dass sie es empfangen haben, aber die Handlungen sprechen lauter wie all die Worte. Versteht ihr? Euer Leben beweist es, was immer ihr seid. Und dieser Bursche war nicht an so etwas interessiert, obwohl diese Wertanlagen nicht einfach so eine Übernachtsache war. Es war nicht einfach etwas, wo Jesus ihn bat, komm, spring einfach da hinein. Jesus war durch und durch bestätigt als der Sohn Gottes. Wie konnte ein Mann zu einem Grabe gehen, wo ein toter Mann lag und sagen, Lazarus, komm heraus, der nicht Gott war? Wie konnte ein Mann auf einem Schiff stehen, wo 10.000 Teufel der See schworen, dass sie ihn ertränken würden, ihn und seine Jünger in jener Nacht, und konnte seinen Fuß auf das Gleittau, spezielles Seil beim Segeln, der Übersetzer, des Bootes setzen und hinaufschauen und sagen, Ruhe, sei still. Und die Winde und die Wellen gehorchten ihm. Wie konnte ein Mann in ein menschliches Herz hinabschauen und sagen, du hast das und das getan und jenes und dieses. Es musste Gott sein. Es war durch und durch bestätigt. Und er wurde nicht gebeten, einfach in etwas zu investieren, wie nur in einem mystischen Gedanken oder irgendeiner Sekte. Es war durch und durch bestätigt, worin seine Wertanlage bestehen sollte. Wenn er hätte sagen können, nun, ich weiß nichts darüber, aber seht ihr, er nannte ihn guter Meister und er wusste, dass da etwas war, aber er war noch nicht bereit, die Medizin zu nehmen, weil Jesus ihn gebeten hatte, etwas zu tun. Und das ist es, was den Menschen heutzutage daran hindert. Sie glauben, dass es Gott gibt. Da gibt es keinen Menschen mit einem normalen Verstand, der nicht wüsste, dass es einen Gott gibt. Denn wenn er Gott nicht erkennt, dann sagt die Bibel ganz klar, dass er dann nicht bei Verstand ist. Er ist dann ein Narr, versteht ihr? Die Bibel sagt, der Narr sagt sich in seinem Herzen, da gibt es keinen Gott. Nun, er glaubt, dass es einen Gott gibt, ist aber trotzdem nicht willig, sich selbst in derselben Weise zu trennen, wie Jesus diesen jungen Mann darum gebeten hat, einen jungen Geschäftsmann, um seine Wertanlagen anzulegen. Er sah etwas in Jesus, was andere Männer niemals hatten. Er sah, dass Jesus etwas hatte, was diese Priester nicht hatten. Er sah etwas, was die Rabbis, die Lehrer, was niemand von ihnen hatte. Aber er erkannte es in Jesus und er erkannte, dass es Gott war. Aber er dachte, nun, wenn ich hereinkommen kann und nicht all dies tun muss, dann werde ich mich mal darum kümmern. Aber er fand heraus, dass es da nur einen einzigen Weg gibt, wie man kommen kann. Und das ist es, wo die Welt heutzutage lernen muss. Christus ist der Weg, nicht eine Gemeinde, nicht eine Mitgliedschaft, nicht eine Denomination, so gut sie auch sein mögen. Ich habe nichts dagegen, sie in der Weise, aber du musst erkennen, dass es Christus ist, die neue Geburt. Männer, ihr Geschäftsleute dieser Stadt, ich verurteile nicht eure Gemeinden, während ihr hier sitzt. Wir schätzen es, dass ihr hier seid, aber ich versuche euch heute Morgen eine Versicherung zu verkaufen. Ich versuche nicht, sie euch zu verkaufen. Ich bin ein Vertreter von dieser Firma und ich möchte euch sagen, dass diese Versicherung kostenlos ist. Versteht ihr das? Es ist heutzutage auf der Erde sehr gut bestätigt, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Durch seine selben Werke, seine selben Zeichen, sein gleiches Evangelium, dasselbe Wort Gottes. Er ist vollkommen bestätigt, so wie es damals war. Nun, ihr seid heute Morgen aus einem Grund hier. Versteht ihr? Nun, warum seid ihr überhaupt hier? Da ist ein kleines Läuten dort drinnen, was es euch sagt. Nun, ich sage nicht, dass ihr eure Gemeinde verlassen sollt. Ihr seid eine bessere Person, wenn ihr zur Gemeinde geht, als ihr es seid, wenn ihr sie verlassen habt. Ihr werdet ein Licht sein, das auf einem Hügel ist, eine Kerze, die angezündet ist und nicht mit einem Korb zugedeckt ist. Ihr werdet ewiges Leben haben. Jetzt sehen wir, dass es einen Mann direkt an den Platz zurückbringt, wo sich die Menschen heutzutage befinden. Die Bibel sagt hier, ich habe hier eine Schriftstelle niedergeschrieben, auf die ich mich gerne beziehen möchte. Jesus sagte im 3. Kapitel der Offenbarung, dass die Laodicea-Gemeinde das letzte Gemeindezeitalter ist. Und wir glauben alle, dass wir in der Endzeit leben und dass dieses das letzte Gemeindezeitalter ist. Jetzt vergleicht dieses Gemeindezeitalter mit diesem jungen reichen Herrscher. Vergleicht sie. Nun, hat Jesus nicht gesagt, die Gemeinde zu Laodicea ist reich, mit Gütern übersättigt und hat nichts mehr nötig. Die Versammlung sagt, Amen, der Verfasser. Ist das nicht die Verfassung der Gemeinde von heute? Amen, der Verfasser. Und dennoch hat sich Christus selbst durch drei Gemeindezeitalter entfaltet. Durch Luther, durch Wesley und durch das Pfingstzeitalter. So hat er sich selbst in seinem Wort entfaltet durch die Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe mit dem Heiligen Geist, der Wiedererstattung der Gaben. Und jetzt weist sich seine persönliche Identität unter ihnen aus. Seht, versuchen, und ihr reichen jungen Herrscher, Geschäftsleute von Chicago, heute Morgen, versteht ihr? Laodicea, wir sehen, dass Jesus in allen anderen Gemeindezeitaltern immer noch in der Gemeinde war, aber in dem Laodicea-Zeitalter war er draußen und klopfte und versuchte, hineinzukommen. Und dieses ist das Zeitalter, wo die Manifestation von Christus so vollkommen in das Bild von Christus hineinkommt, in seiner Gemeinde, bis die Gemeinden so, wie ein Bruder es vor einer Weile sagte, die Türen schließen. Und doch steht er voller Liebe da und klopft, wenn jemand hungert und dürstet. Bruder Branham klopft 5-mal, der Verfasser. Versteht ihr das? Die Versammlung sagt, Amen. Wenn wir und ihr eine verschlossene Tür erwarten, dann ist es im Laodicea-Zeitalter. Die Bibel sagt, dass es so sein würde, wenn eure Denomination die Tür für so eine Botschaft und solch einen Botschafter verschlossen hat. Nicht ich. Ich bin euer Bruder, ein Mitdiener mit euch, sondern der Botschafter ist der Heilige Geist, welcher sich selbst durch Menschen zum Ausdruck bringt, die Gemeinde, die Christus für diesen Zweck geheiligt hat. Und jetzt werdet ihr der Gelegenheit gegenübergestellt, eine Wertanlage mit diesem ewigen Leben anzulegen. Euer Geschäft mag ehrlich und großartig sein, aber da gibt es kein größeres Geschäft, als wie euer eigenes Leben zu retten. Versteht ihr das? Ihr habt die Gelegenheit. Nun, eure eigene Gemeinde mag ihn im Gesamten hinausstoßen, aber Jesus kam nie einfach für eine Gemeinde, nie einfach nur für eine bestimmte Gruppe, er kam für Einzelne. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, der Einzelne. Nun, das ist es, wofür er kam. Jetzt sehen wir, dass das Laodicea-Gemeindezeitalter mit derselben Gelegenheit zur Wertanlage in dieselbe Person konfrontiert wird, welche der junge reiche Herrscher glattweg abgelehnt hatte. Und genauso lehnt das Laodicea-Gemeindezeitalter es glattweg ab und stößt ihn hinaus. Was tat dieser junge Herrscher? Was war es, was er sagte? Er ging traurig weg, weil er einen großen Besitz hatte. Es war eine große Gelegenheit und obwohl er so wohlhabend war, dachte er, dass es seinen Wohlstand verderben würde. Ich frage mich, ob die Popularität eines Mannes bei den Kiwanis, eine internationale Gruppe von Clubs, der Geschäftsleute, der Verfasser oder in der Loge oder vielleicht seine Beliebtheit in der Gemeinde, auch sogar als Pastor in der Denomination, so groß ist, dass ihr euch von derselben Gelegenheit entfernen würdet und es kaltblütig ablehnt, weil es euer Erbteil in der Gemeinde verderben würde. Ich frage mich, ob eure Verwaltungstätigkeit in der Gemeinde, in der Organisation heute Morgen für euch groß genug ist, sodass ihr euch davon entfernen würdet. Einige von euch Männern, die Gemeinden angehören und heute Morgen als Geschäftsleute hier sitzen? Denkt darüber nach. Dem reichen jungen Herrscher wurde das angeboten und er lehnte es ab und Christus drehte sich um und sagte, dass das Gemeindezeitalter in den letzten Tagen dasselbe tun wird. Jetzt ist es in Chicago, wo ihr dem ins Angesicht schaut, um eine Entscheidung zu treffen. Die Zeit läuft aus, ihr müsst es sofort tun. Trefft eure Entscheidung für Christus, um durch seinen Geist geboren zu werden. Jetzt sehen wir, dass dieser reiche Mann dies tat, weil er die Welt liebte. Er liebte seine Gemeinschaft mit seiner Organisation mehr, als wie er die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus liebte. Viele von Ihnen heute Morgen sagen, gut, wenn ich mich zu einem von euch Pfingstern zählen würde, dann würde ich als ein heiliger Roller betrachtet werden. Wenn ich so etwas tun würde, wo ist euer Schatz? Ist er in eurer Gemeinde? Ist er in eurem Geschäft? Oder ist er im Himmel? Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Warum legt ihr eure Wertanlage dann heute Morgen nicht bei dem Leben an? Euer Geschäft wird eines Tages zu Asche werden. Ich weiß nicht, der Bruder, der über die Flutwelle weissagt oder vielmehr die Brüder, das könnte so sein. Aber ich sage euch eines, dass ich dieses weiß, dass die Bibel sagt, dass diese Erde brennen wird. Und Chicago hat noch nie so ein Feuer gehabt, wie es dieses eines Tages haben wird. Und Gott, der gerechte Gott, kann Chicago nicht vor dem Zorn Gottes entfliehen lassen. Wie ein Freund es einmal sagte, dass Bruder Jack Moore sprach, wenn Gott diese Generation verschont, weil sie das Evangelium abgelehnt hat und wegen der Dinge, die sie getan haben und in der Art von Sünde leben, in der sie leben, Unmoral und so weiter, dann wäre er gezwungen, Sodom und Gomorra aufzuerwecken und sich dafür zu entschuldigen, weil er sie verbrannt hat. Sie haben es verpasst, sie haben es abgelehnt und sie haben Christus ins Angesicht geschaut. Die Bewegung von Christus war nie eine große weltweite Sache. Es ist Demut. Nun, er war in der Welt, in den Tagen seines Dienstes und vielleicht ein Drittel der Juden in Palästina wussten überhaupt gar nichts von ihm, bis er tot war. Versteht ihr? Versteht ihr das? Und sie wussten es nicht, bis es zu spät war. Aber lasst uns heute Morgen denken, dass dieses ein besonderer Tag ist, an dem wir als Geschäftsleute dem gegenübergestellt werden, eine Wertanlage in Jesus Christus anzulegen, um aufzugeben, um bereit zu sein und um einfach alles aufzugeben, was es da gibt, was uns in dieser Welt lieb ist, damit wir die Reichtümer des Himmels finden. Wie Jesus es ihm sagte, und komm, folge mir und nimm dein Kreuz auf. Nimm nicht deine Beliebtheit, wo jedermann dann sagt, sicherlich, Herr Doktor, kommen Sie nur herein. Es ist solch ein großes Vorrecht, Sie hier zu haben. Oh, der Diakon, ihr Feinen. Versteht, es bedeutet ein Kreuz und ihr, sie mögen euch verrückt und Ketzer nennen. So wie Paulus könntet ihr bezeugen in der Weise, welche Ketzerei genannt wird. Das ist die Weise, in der ich den Gott unserer Väter anbete. Versteht ihr das? Wir haben andere Männer vor uns gehabt, welche diese Entscheidungen treffen mussten. Denkt daran, Paulus und der reiche junge Herrscher lassen sich miteinander vergleichen. Paulus war auch ein Mann mit einer großen Gelegenheit, die vor ihm lag und sie wurde ihm angeboten, aber er nahm sie an. Jetzt könnt ihr den Ausgang von ihnen betrachten und eure eigene Wahl treffen, wie euer Ausgang aussehen wird. Ihr könnt ihn auf die Schrift gründen, dem unveränderlichen Wort Gottes, der Verheißung Gottes. Gott kann nicht eine Sache tun und sich dann umdrehen und damit etwas anderes machen und sagen, dass er es am Anfang verkehrt gemacht hat. Gott kann sich nicht ändern. Er ist Gott und Gott ist das Wort. Jetzt war dieses Wort klar, als der Sohn Gottes bestätigt. Er sah etwas in Jesus, was andere Männer nicht hatten. Aber der Preis war zu groß. Und auch heutzutage ist er zu groß für die Laodicea Gemeinde. Aber denkt daran, sie gingen deswegen aus der Synagoge heraus und taten ihn aus der Synagoge hinaus, weil sie keinen Platz für ihn in der Synagoge hatten. Sie stoßen heutzutage Christus aus der Organisation hinaus, die echte, lebendige Manifestation, das vollkommen bestätigte Wort Gottes, welches beweist, dass Christus von den Toten auferstanden ist und sein Leben in seinem Volk lebt und dieselbe Dinge tut, die er getan hat. Es muss vom Teufel, Wahrsagerei und alles Mögliche genannt werden, aber denkt daran, dass das Wort dasselbe ist. Ein Wort dagegen kann nicht vergeben werden. Niemals in dieser Welt oder in der kommenden Welt wird es vergeben werden. Dies ist das letzte Gemeindezeitalter. Es konnte kein anderes Zeitalter sein. Es muss in diesem Zeitalter sein. Jeder Kalender, wenn wir nur die Zeit hätten, könnte auf Wunsch hier hergestellt werden und dieses beweisen. Das Wort Gottes ist jetzt erfüllt und das letzte Wort, welche die herausgerufene Gemeinde Abraham und Sodom sind in dem Schattenbild. Jetzt erinnert euch daran, er drückte das so klar aus über Sodom. Versteht ihr? Nun, er sagte, wie es war in Sodom in den Tagen von Lot, seht den modernen Billy Graham, die Engel, die Botschafter unten in Sodom, welche die Menschen herausrufen, um zu sehen, ob sie 40 gerechten Menschen finden können. Und Gott würde sogar für 10 Kompromisse machen und trotzdem konnten sie diese nicht finden. Dieser große Evangelist Billy Graham und Jack Schiller von euch Methodisten und Oral Roberts von den Pfingstern, wie das da draußen in Babylon in diesen Organisationen, die da mitarbeiten. Aber denkt daran, dass Abraham niemanden von diesen allen repräsentierte. Er stammte nicht aus einer Stadt, er hielt Ausschau nach einem Königreich und er hatte eine Gruppe bei sich und da gab es einen von den dreien, welcher dahinter blieb und ihm ein Zeichen davon sehen ließ, wer er war, mit seinem Rücken zum Zelt gewendet, wusste er, was Sarah im Zelt gesagt hatte, ein Unterscheider des Geistes. Jesus sagte klar, jetzt erinnert euch, dass da wurde kein weiteres Zeichen mehr vollbracht, bis Sodom verbrannte. Die letzte Sache, welche die Gemeinde sehen wird, ist Christus in seiner Kraft manifestiert in Fülle in seiner Gemeinde, gerade bevor das Feuer fällt. Denkt daran, Lot war derjenige, wo das Feuer vom Himmel fiel, nicht damals in den Tagen von Noah. Damals kam Wasser. Aber Christus drückte das aus, welche Art von Predigtdienst in den Tagen von Lot existieren würde. Und jetzt sehen wir den Heiligen Geist, welcher sich in derselben Weise in seiner Gemeinde bewegt. Wir sehen sie in der Verfassung von Laodicea, genauso wie es damals war. Jetzt lasst uns herausfinden, warum dieser Mann nicht in diese Versicherung investieren wollte, dem Eigentümer davon, weil es da zu viel auf der anderen Seite gab, dass er nicht aufgeben wollte. Und das ist es, was los ist mit der Gemeinde heutzutage. Da gibt es nicht einen Menschen mit einem normalen Verstand, einen Papst, Herrscher oder irgendjemand anderes, der da stehen und verleugnen kann, dass Jesus Christus gesagt hat, diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Wie weit? In der ganzen Welt, für jede Kreatur. Und sie können nicht behaupten, dass Jesus nicht gesagt hätte, eine kleine Weile und die Welt, Kosmos, Weltordnung, wird mich nicht mehr sehen. Oder die Ordnung der Gemeinde, die Ordnung in der Welt, von der Welt. Gottes Königreich ist niemals von der Welt, egal wie viele verstandesmäßige Männer ihr aufstellen könnt. Ich verurteile diese Menschen nicht, sondern ich versuche euch eine List von Satan aufzuzeigen. Sie schaffen es nicht und es stört mich nicht, wie großartig sie sind. Ihr Pfingstler möchtet, ihr Einheitsleute möchtet, dass sich alle drei Einigkeitsleute mit euch vereinigen. Und ihr drei Einigkeitsleute möchtet, dass alle Einheitsleute und die Gemeinde Gottes und so weiter sich mit euren etwa 30 komischen Organisationen vereinigt und eins werden. Ihr Methodisten und Baptisten und so weiter genauso. Dieses ökumenische Konzil, welches sich gerade diese Woche hier drüben trifft, um die Probleme zu diskutieren, sie alle wollen das in einer einzigen Sache vereinigen. Und sie werden es schaffen. Die Bibel sagt, dass sie es schaffen werden und ein Bild für das Tier machen. Seht ihr, wo der Hintergrund dafür herkommt? Ein Tier ist eine Kraft und es wird eine Kraft sein, aber es wird die falsche Kraft sein. Jesus sagte, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Wenn es so wäre, dann würden seine Untergebenen kämpfen, aber er sagte, mein Königreich ist von oben, versteht ihr? Das Königreich Gottes ist keine Organisation, welche eine großartige Sache machen kann. Es ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist in dem menschlichen Leben. Jetzt schnell, ich möchte euch nicht zu lange hier festhalten und ich habe euch bereits schon zu lange festgehalten. Aber kann ich einfach noch ein paar Minuten mehr haben? Ja, wir werden uns beeilen. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Lasst uns einfach einige der Versicherungsnehmer von diesem ewigen Leben untersuchen, die diese Wertanlagen des ewigen Lebens genommen haben. Dem Besitzer dieser Wort-Gottes-Versicherung, denkt daran, dass dieses Gott in Buchstabenform ist. Meine Worte sind Geist und Leben, sagte Jesus. Sie sind Leben, hat er das gesagt. Er sagte auch dieses in Johannes, dem ersten Kapitel. Die Bibel sagt es uns. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, so wie ich es euch die ganze Zeit hindurch gesagt habe, und wohnte unter uns. Er ist immer noch derselbe gestern, das Wort, welches war, das Wort, welches ist und das Wort, welches kommt. Er ist alles in der Bibel. Und wenn ihr die Bibel lest und Jesus nicht seht, dann geht lieber zurück und lest die Schrift noch einmal. Denn dieses ist das Zeugnis von Jesus Christus, das Alte Testament im Schattenbild und das Neue Testament erfüllt. Dann ist Jesus er, der da war, die Geschichte. Er, der er damals war, der Anfang, die Prophezeiung. Er war die Prophezeiung, er war die Geschichte. Er war die Psalmen, er war der Herr Jesus und er ist die zukünftigen Dinge, die in der Bibel stehen. So ist er, das Zeugnis von Jesus Christus ist die Bibel. Nun, und die Bibel wird das Wort Gottes genannt und Gott muss die Welt durch irgendeinen Maßstab richten. Wenn er dich hierher gestellt hat und dich richten wird, dann muss es da irgendeinen Maßstab dafür geben. Ihr sagt, durch Jesus Christus. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon. Diese kleine Dame hier, die Katholikin. Mein Hintergrund ist auch katholisch, ihr wisst das. Ich bin ein Ire. Beachtet jetzt, die katholische Kirche sagt, dass sie die Gemeinde ist. Nun schaut, da gibt es viele verschiedene Arten der katholischen Kirche. Welche von den katholischen Kirchen ist es jetzt? Wenn es die römische ist, dann ist die griechisch-orthodoxe verloren. Dann, wenn es die griechisch-orthodoxe ist, dann ist die römische verloren. Wenn es die lutherische ist, dann sind die Methodisten verloren. Wenn es die Methodisten sind, dann sind die Baptisten verloren. Wenn es die Pfingster sind, dann sind die anderen verloren. Aber wenn es die Presbyterianer sind, dann sind die Pfingstler verloren. Seht, es ist zu verworren. Ihr könnt es nicht begreifen, welches ist die richtige. Keine von ihnen ist richtig. Jesus sagte, ich bin der Weg und er ist das Wort, die Wahrheit und das Leben. Kein Mensch kann kommen, nur dadurch, nicht durch deine Gemeinde, durch dein Bekenntnis, durch dein Gebet. Du musst durch Jesus kommen. Er ist Gott, er ist das Wort, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und wenn eine Kerze hier ist, die nicht angezündet ist und ihr die Kerze anzündet, dann gibt sie Licht. Was wird sie widerspiegeln? Dasselbe Licht, welches sie widerspiegelte, als sie das erste Mal angezündet wurde. Und wenn das Evangelium manifestiert wird, dann ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Versteht ihr das? Jetzt lasst uns einige der Besitzer untersuchen und sehen, was stattfand zu ihrer gewaltigen, verstandesmäßigen Zeit. Gerade für die nächsten 10 oder 15 Minuten und dann werden wir Schluss machen. Noah legte eine Wertanlage in einer Verheißung Gottes an, dem Wort Gottes. Und denkt daran, dass es das Wort Gottes war, worin Noah seine Wertanlagen anlegte. Und trotzdem, sobald wie ein Mensch eine Wertanlage anlegt, denkt daran, dass Satan kommen wird, um euch die Versicherung zu nehmen, wenn er es kann. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das ist das körperliche Leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Nicht nur ein Teil davon, ein kleines Stückchen hier und dort, sondern durch jedes Wort wird der Mensch durch das Brot des Lebens leben. Und was ist das Wort Gottes? Es ist Leben, Geist und Leben. Und wenn es manifestiert ist, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue. Mehr wie diese wird er tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Nun, wir sehen jetzt, dass Noah getestet wurde, als er seine Wertanlagen anlegte. So ergeht es auch dir, mein Bruder. Wenn es da keine Prüfungszeit gibt, dann hast du bis jetzt noch nicht deine Wertanlage angelegt. Denn dein Feind steht dort mit dem Abzug an seinem Gewehr, mit der gespannten Bogensehne und er ist bereit, jeden Giftpfeil abzuschießen, den er nur abschießen kann. Jede Sekte und jede kleine Idee und jeder verstandesmäßige Riese wie Goliath. Er wird sie dorthin schicken, welche so viel größer aussehen als die Brüder, mit denen du verbunden bist, deinen kleinen, unwissenden, ungebildeten Geschwistern. Er wird solche geistliche, verstandesmäßige Riesen hinschicken und großen Schulen, welche die ganze Sache von dir weg erklären können. Aber wenn du deine Wertanlage angelegt hast und dein Vertragspapier abgestempelt und versiegelt ist durch den Heiligen Geist, da gibt es da nichts mehr, was das jemals wieder ausrasieren könnte. Kein Mann hat das Recht, das Evangelium zu predigen, bis er allein zurückgezogen in der Wüste mit Gott allein gestanden hat. Da gibt es kein verstandesmäßiges Wesen in der ganzen Welt, der es dir dann weg erklären könnte. Das ist wahr. Du warst dort und du weißt, was geschehen ist. Egal, wie sehr sie es erklären könnten. Warte nur, etwas geschah und du weißt es. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du hast damit geredet und es sprach zurück und es versiegelte dich in sein eigenes Wesen und du wurdest ein Teil davon. Du wirst dich von dem verstandesmäßigen Riesen entfernen. Wir haben eine Menge davon in der Welt heutzutage und auch einige gefährliche davon, welche sehr gut theologisch ausgebildet sind oder theologisch gesprochen trainiert sind, das zu benutzen und sie wissen, was sie tun. Aber fürchte dich nicht, David, wenn der Herr, dein Gott, mit dir ist. Beachtet, Satan versuchte Noah wegen seiner Wertanlage und er versuchte ihn damit, das anzuzweifeln. Die Wissenschaftler standen auf, um ihm zu sagen, dass es keinen Regen im Himmel gibt. Und sie waren Spötter in den Tagen von Noah. Nun, wenn es an jenem Tag Spötter gab, wegen den Wertanlagen jener Männer, welche sich im Herzen vornahmen, Gottes Wort zu glauben, dann wird es auch heutzutage in der Endzeit Spötter gegen das Wort geben, weil es so unverständlich aussieht. Aber seht ihr, ihr solltet ja gar nicht euren eigenen Sinn dazu verwenden. Ihr sagt, ich dachte, ich denke, ich. Ihr sollt gar keinen Gedanken oder Überlegung aufkommen lassen. Die Bibel sagt, lasst die Gesinnung von Christus in euch sein. Und er tat immer das, was dem Vater wohlgefiel, weil er das Wort war. Versteht ihr? Deswegen sollten wir gar keinen Gedanken aufkommen lassen. Wir müssen einfach das glauben, was er sagt. Ihr sagt, gut, aber ich kann es nicht erklären. Nein, wenn du es könntest, dann könntest du Gott erklären. Ihr lernt Gott nicht durch verstandesmäßige Auffassung kennen. Du lernst Gott durch Glauben kennen. Das ist die einzige Weise, wie du Gott glauben kannst. Du kannst es einfach nicht erklären. Niemand kann das. Das ist nicht eure Sache. Nein, niemand kann Gott erklären. Gott kann nicht durch Erklärung gefunden werden. Du musst ihm glauben, denn sonst wäre es kein Glauben mehr. Nun, ihr müsst es glauben. Beachtet jetzt. Noahs große Wertanlage zahlte sich eines Tages aus, als er die Verfolgung erduldete, als er die Spötter ertrug, als er gegen alle diese Dinge stand und die Politik der Welt von jenem Tag und all die religiösen Dinge, die gegen ihn zu sein schienen, zahlte es sich aus durch das Erretten seines Lebens. Er glaubte es, seine Wertanlage zahlte sich aus. Jetzt, ihr Geschäftsleute, lasst mich noch eine Sache sagen. Daniel machte eines Tages eine Wertanlage. Er wurde in eine Welt hineingebracht, welche nicht solch eine Welt war, wie er sie gewöhnt war. Er wurde in ein Volk hineingebracht, welche nicht dieselbe Sache glaubte wie er. Aber er machte eine Wertanlage und schaut, was er gemacht hat. Er beschloss in seinem Herzen, dass er sich nicht beflecken wird, er würde seine Wertanlage nicht verderben. Versteht ihr das? Die Wertanlage, die er in Gott gemacht hatte, würde er nicht dadurch verderben, dass er nicht glaubte, auch wenn es sein Leben kosten würde. Das beschloss er in seinem Herzen. Zweifelt es nicht an. Wenn ihr eure Wertanlage macht, dann bleibt dabei. Wenn ihr noch nicht bereit seid, es zu glauben, dann legt eure Wertanlage noch nicht an. Aber wenn ihr bereit seid, die Gesinnung, die in Christus war, in euch sein zu lassen, ihr sagt, gut, dieses ist das und jenes. Passt lieber auf. Wenn es nicht im Worte steht, dann lasst es gehen. Das Wort ist die grundlegende Tatsache und Wahrheit und keine persönliche Auslegung. Es ist einfach in der Weise geschrieben. Wenn Gott die Gemeinde durch die Bibel richten wird, dann hat Gott auch über die Bibel gewacht, um sie zu bewahren. Und sie ist einfach in der Weise geschrieben, in welcher sie geschrieben sein soll ohne private Auslegung. Die Methodisten legen es in der einen Weise aus und die Baptisten in einer anderen und so weiter. Und wenn es dann zu der entscheidenden Kraftprobe kommt, ist keine von ihnen richtig. Es sind die Gedanken von Menschen, wodurch sie verkehrt laufen. Jedes Mal, wenn Gott einen großen Gründer wie Luther, Wesley, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Moody und so weiter erweckte, dann organisierten sie sich nach ihrem Tod. Sie bekamen einen Haufen von guten Schulabgängern dort. Sie legten ihre eigene Auslegung hinein und machten eine Organisation und genau dort starben sie. Niemals an irgendeinem Platz in der Geschichte lebte irgendeine Gemeinde jemals wieder auf, nachdem sie sich organisiert hatte. Wo haben Sie jemals diese großen Erweckungen in der Gemeinde von dieser Art gehabt? Die Gemeinde starb, als sie diese organisierten. Von der römisch-katholischen Gemeinde, die erste römisch-katholische Gemeinde, bevor sie eine römische Gemeinde wurde, war sie eine katholische Gemeinde zu Pfingsten. Etwa 300 Jahre später zu Nicäa, Rom, änderte sie sich von der apostolischen katholischen Gemeinde zu der römisch-katholischen Gemeinde, welche die Ideen von Menschen hineininjizierte, die kleinen römischen heidnischen Aberglauben in die Schrift hinein. Und seitdem hat sie nichts anderes getan, als mit ihren Mitgliedern tot dazuliegen. Der Reformator Luther kam heraus und Luther kam als ein Mann Gottes mit der Rechtfertigung hervor. Das Wort lehrte es durch die Gnade Gottes, wo die katholische Kirche sagte, da gibt es außerhalb der Kirche keine Errettung. Gott sei in seiner Kirche. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Priester, er sagte, Herr Branham, Sie versuchen über eine Bibel zu sprechen. Dies ist die Kirche, Gott ist in seiner Kirche. Ich antwortete, zeigen Sie mir wo. Die Bibel sagt, dass Gott in dem Wort ist. Er ist das Wort. Und wenn das Wort in dir ist, dann bringt es wiederum Gott hervor. Er sagte, das Wort ist ein Same und der Same bringt nach seiner Art hervor. Es wird ein göttliches Leben hervorbringen. Ein völlig für Jesus Christus geweihtes Leben. Jetzt betrachtet Daniel, nachdem er seine Wertanlage in Gott gemacht hatte. Sie zahlte sich aus, indem sein Leben in der Löwengrube gerettet wurde. Die Hebräer machten eines Tages eine Wertanlage. Als an dem einen Tag die Bekanntmachung hervorkam, dass sich alle dieser Gruppe anschließen müssen und in einer anderen Weise anbeten müssen, als in der Weise, wie Gott es ihnen gesagt hatte, dass es der richtige Weg ist, und sie legten eine Wertanlage in Gott an. Wenn sie uns in den feurigen Ofen werfen, werden wir uns nicht beugen. Wir werden bei seinem Wort bleiben. Es errettete ihr Leben und bekehrte eine Nation, weil sie willig waren, bei ihrer Wertanlage zu bleiben. Jawohl, mein Herr. Petrus, ein Fischer, er war ein Geschäftsmann. Er hatte ein großes Geschäft. Er verkaufte Fisch und das war eine gewaltige Sache, in jenen Tagen dort an einem See zu wohnen, so wie ein Platz hier in Chicago an dem See. Und er war ein geschäftstüchtiger Fischer. Aber er war in einer Weise ein harter Mann, weil er ein Pharisäer war und sein Vater war auch ein alter Pharisäer. Aber eines Tages, ich las eine Geschichte und obwohl sie nicht authentisch sein mag, vielleicht ist sie es nicht, aber ich denke, dass sie gerade jetzt die Prüfung bestehen würde. Leere Stelle auf dem Tonband, der Verfasser. Aber weißt du, Junge, er ist bis jetzt noch nicht gekommen und er könnte zu dieser Zeit kommen. Nun, denke einfach daran, als dein Vater möchte ich dieses sagen, dass da viele Sekten aufkommen und viele falsche Propheten aufstehen werden, so wie Jesus über diesen Tag sprach. Aber durch ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. Und die Frucht ist die Frucht des Geistes, versteht ihr? Er sagte, dass es da viele geben wird und so war es auch. Aber er sagte, nun, ich möchte, dass du weißt, dass da große weise Lehrer aufstehen mögen. Da war zum Beispiel einer, der beanspruchte, der Christus zu sein und führte 400 hinaus und sie starben in der Wüste, weil es im Gegensatz zum Wort war. Er sagte, aber ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass dieser Messias ein Identifikationszeichen an sich haben wird und er wird ein Prophet sein. Nun, wir sind Hebräer und der Herr, unser Gott, hat uns gesagt, dass wir, er sandte uns die Propheten, weil das Wort des Herrn nur zu dem Prophet kommt. Das ist wahr. Er sagte, wenn der eine unter euch ist, der geistlich ist oder ein Prophet, dann werde ich, der Herr, zu ihm reden. Und was er sagt, wenn es geschieht, dann hört auf ihn. Aber wenn es nicht geschieht, dann hört nicht auf ihn. Dann fürchtet den Mann nicht, aber fürchtet ihn, wenn es stattfindet, was er sagt. Und Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten wie mich erwecken und auf den sollt ihr hören. Nun, dieser Messias wird ein Prophet sein. Denke daran, nicht ein Ausbilder, nicht ein Priester, nicht ein Kirchenmann, sondern er wird ein Prophet sein. Und als Simon auf diesem Holzklotz saß, vielleicht an jenem Tag, als Andreas ihn an dem Strand hinuntergenommen hatte, wo Jesus, nachdem sie die ganze Nacht gearbeitet und nichts in ihren Netzen gefangen hatten, und sie setzten sich dort unten, und er lieh das Boot von diesem Petrus aus, dann sagte er, nachdem er mit dem Boot fertig war, Petrus mag seinen Reden zugehört haben und vielleicht hat er sich halb die Finger in die Ohren gesteckt und saß dort da draußen auf dem Holzklotz wegen diesem Druck, als Jesus in seinem Boot da draußen herumfuhr. Dann sehen wir, dass Jesus dort draußen in dem Boot dem Simon ein Zeichen gegeben haben muss, um das Boot wieder hinauszufahren. Und als er dort hinausfuhr, sagte er, nun, ich weiß, dass ihr die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen habt. Aber da gibt es jetzt auf dieser Seite hier Fische. Werft euer Netz aus, denn da wartet ein Fischfang auf euch. Gut, das ist immer noch nur ein Wort. Aber als er das Netz auswarf, er zu ziehen begann und es dann Fische gab, das bedeutete auch, dass dieses der Messias war, von dem sein Vater ihm erzählt hatte, ein Prophet. Und er sagte, weiche von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er antwortete, fürchte dich nicht, Simon, jetzt hast du die Wahrheit gesehen, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Petrus war bereit, seine Fischernetze zu verlassen, sein Geschäft. Er machte eine vollständige Wertanlage in Jesus Christus, weil er sah, dass das der verheißene Messias war, denn da war das Wort, welches er ausgesprochen hatte, manifestiert und das war der Messias. Er wusste, dass das jenes war, was das Wort sagte, was sein alter Pharisäervater ihm erzählt hatte, dass der Messias das fleischgewordene Wort sein wird und er ein Prophet sein wird und dadurch diese Verheißung des Messias geschehen lassen wird, und dort war es. So machte Petrus seine Wertanlage, nachdem er die Bestätigung gesehen hatte, die Bestätigung des Wortes. Nathanael machte eine Wertanlage, so wie ich gestern Abend davon gesprochen habe. Und genauso machte es die Frau am Brunnen. Lasst uns sagen, dass Nikodemus ein großer Theologe war, etwa so wie jemand, der heute Morgen sprach, ein großer Gelehrter. Er kam, um eine Wertanlage anzulegen, und ich möchte, dass ihr den Ausdruck von diesem großen Mann Nikodemus beachtet. Im dritten Kapitel von Johannes steht es, er war nicht einfach nur ein Mann, der etwas über Nacht macht. Er war ein Theologe und beachtet, was er sagte. Und ohne Zweifel hatte das Sanhedrin, diese Institution, über den Predigtdienst dieses Mannes diskutiert. Obwohl er ein Prophet von Galiläa genannt wurde, wurde dennoch eine gründliche Untersuchung von seinem Predigtdienst gemacht. Nun beachtet das Bekenntnis, wenn es nicht über eure Köpfe hinweggeht. Beachtet, was Nikodemus zu Jesus sagte. Rabbi, wir, die Pharisäer, wissen, wir können es nicht bekennen und wir können es nicht bekannt machen, weil wir sonst unsere Position verlieren. Wir werden unsere Wertanlagen in unser Brot und in unsere Butter verlieren. Wir werden unsere Position unter den Menschen verlieren. Wir werden ein Ausgestoßener sein wie die Galiläer oder die Fischer. Wir werden als eine sehr schlechte, verstandesmäßige Person betrachtet werden, vielleicht als eine nervöse, durcheinandergebrachte, hysterische Person, nicht mehr fähig, eine gute Entscheidung zu treffen. Deswegen kann uns die Gemeinde nicht mehr gebrauchen, wenn wir diese Entscheidung treffen. Aber wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn kein Mensch kann diese Dinge tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ihr seht, Nikodemus, eine Menge von uns, den so wie Nikodemus, sie sagen, er kam bei Nacht, er kam, um seine Wertanlagen anzulegen, und er sah, dass die Bank 24 Stunden lang geöffnet war. Sicherlich, obwohl es Nacht war, war die Bank geöffnet. Sie ist heute Morgen geöffnet, hier in Chicago. Sie ist die ganze Zeit geöffnet, wenn ihr bereit seid, eine Wertanlage anzulegen. Er fand die Türen geöffnet, ein einladendes Herz, um ihn zu empfangen. Er nahm ihn auf das Hausdach hinauf, und als sie dort in dem Mondlicht saßen, machte Nikodemus seine Wertanlage und er machte zuerst sein Bekenntnis. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott kommt, denn kein Mann kann die Dinge tun, welche du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Wir wissen das. Nun, er sagte wir, das war das Konzil, die Organisation von dem Konzil. Sie hatten ein vereinigtes Konzil, so wie wir es in unseren Gemeinden versuchen zu bekommen. Ein Zusammenschluss von Gemeinden. Versteht ihr? Ein Weltkirchenrat. Und er sagte, wir verstehen das. Aber keiner von den anderen wollte das zugeben. Wie der reiche Mann wollten sie ihre weltlichen Reichtümer behalten. Mein Geschäftsfreund, heute Morgen, Mann oder Frau, kannst du das aufbringen? Errechne den Preis. Wird es dich so sehr ruinieren, die Taufe mit dem Heiligen Geist anzunehmen? Wird es dein Geschäft so sehr ruinieren? Würdest du lieber dein Geschäft hier auf der Erde ruiniert sehen oder deine Position in der Gemeinde verändert? Oder würdest du lieber ewiges Leben haben? Es hängt davon ab, welchen Vertrag du besitzen willst. Denke daran, Nikodemus war ein großer Mann und er hatte vieles, wogegen er angehen musste, aber er nahm diesen Vertrag an. Wir sehen in Lukas Kapitel 24, Vers 49, dass diese Besitzer der Verträge, ich schließe in einem Augenblick, diese Besitzer der Verträge in Lukas Kapitel 24, Vers 49, alle, die eine Wertanlage angelegt hatten. Ihr wisst, wenn ihr einen Vertrag habt, dann werden Dividenden ausgezahlt. Viele Male könnt ihr Dividenden von euren Verträgen bekommen. Gut, sie hatten dem Herrn Jesus Christus geglaubt und hatten ihn als persönlichen Erretter angenommen. Aber sie wussten, dass es da Dividenden gab, die bereit standen, von dem Vertrag ausgezahlt zu werden. Denn Jesus sagte ihnen in Lukas Kapitel 24, Vers 49, siehe, ich sende euch die verheißenen Dividenden, die Verheißung meines Vaters auf euch. Joel, Kapitel 2, Vers 28 und viele andere Schriftstellen, die das verheißen hatten. Ich glaube in Jesaja, Kapitel 28, Vers 19. Jesaja 28, 10, der Verfasser, heißt es, denn es ist Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig. Halte fest an dem, was gut ist, denn mit stammenden Lippen und durch eine andere Sprache wird er zu diesem Volke sprechen. Joel sagte in Kapitel 2, Vers 28, und es wird in den letzten Tagen geschehen, spricht Gott, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgieße. Eure Söhne und Töchter werden weissagen und über meine Mägde und Knechte werde ich meinen Geist ausgießen. Und eure jungen Männer werden Visionen sehen, eure alten Männer werden Träume sehen und es wird geschehen, dass ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet werden wird. Und diese Menschen verstanden durch die Schrift und indem sie Jesus annahmen als ihre Lebensversicherung, dass das die Dividenden waren. Nun, ihr Geschäftsleute, ihr mögt irgendeiner Organisation angehören, aber da gibt es Dividenden. Ihr mögt Christus angenommen haben, ihr mögt in dem Namen von Jesus Christus getauft worden sein als christliche Taufe. Ihr mögt all diese Dinge getan haben, aber trotzdem gibt es da noch Dividenden bei dieser Wertanlage. Und in Lukas Kapitel 24, Vers 49, wie ich es gerade gesagt habe, gingen sie, um diese Dividenden abzuholen. Und während sie alle zusammen versammelt waren, begannen sie auf den Herrn zu warten. Sie warteten nicht nur 2 oder 3 Tage und vielleicht stand jemand auf, sagen wir vielleicht Matthäus. Er war ein Steuereintreiber für die Regierung gewesen. Er mag ein sehr verstandesmäßiger Mann gewesen sein. Er mag aufgestanden sein und gesagt haben, wartet einen Moment. Warum warten wir noch länger? Er sagte uns, dass wir hier hinaufkommen sollten. Und hier sind wir. Wir sind jetzt schon seit 8 Tagen hier. Ich denke, wir sollten unseren Predigtdienst beginnen und vorwärts gehen. Aber das war nicht das, was das Wort sagte. Mit stammelnden Lippen und mit anderen Sprachen werde ich zu diesen Menschen reden. Ich werde meinen Geist ausgießen und ich werde Zeichen und Wunder zeigen. Sie warteten auf die Bestätigung von dem Beweis, dass ihr Vertrag gut war. Vor kurzem sprach ich mit einem feinen Baptistenbruder. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, denn er ist ein bekannter Mann, ein feiner Mann von einer großen Gemeinde. Er kam zu mir und sagte, Billy, warum wirst du immer in so ein Zeug wie dieses hineinverwickelt? Ich antwortete, welches Zeug? Ich bin in Christus hineinverwickelt. Das ist mein Leben. Er sagte, nun, du warst früher ein Baptist, nicht wahr? Schau, die Bibel sagt, dass Abraham Gott glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ich sagte, das ist wahr. Er sagte, was konnte Abraham mehr tun, als wie Gott zu glauben? Ich antwortete, gut, tust du es? Er antwortete, ja, ich glaube Gott. Und ich sagte dann, denkst du, dass du den Heiligen Geist empfangen hast? Ich kenne nämlich die Baptistenlehre. Er antwortete, sicherlich. Als ich glaubte, empfing ich es, denn das ist der Grund, dass ich glaubte. Ich sagte, wie gegensätzlich zu Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 19, als er diese Baptisten dort oben fand, welche die Bekehrten von Johannes für Christus waren. Er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen und eure Dividenden abgeholt, seitdem ihr geglaubt habt? Nicht als ihr glaubtet, sondern nachdem ihr geglaubt habt. Sie antworteten, wir wissen nicht, ob es da einen gibt. Er fragte, wie wurdet ihr getauft? Sie antworteten, wir wurden durch Johannes getauft, das sollte ausreichen. Er antwortete, nein, nicht in dieser Zeit. Johannes taufte nur zur Buße, nicht für die Erlösung der Sünden. Das Opfer war noch nicht geopfert worden. Als sie dieses hörten, wurden sie noch einmal getauft in dem Namen von Jesus Christus. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam über sie und sie weissagten und sprachen in Zungen und holten die Dividenden ab, so wie es beim ersten Mal war. Er sagte, nun Abraham glaubte Gott und es wurde ihm angerechnet. Wie viel mehr kann man denn tun? Ich antwortete, richtig, er glaubte Gott, aber Gott bestätigte es, indem er ihm das Siegel der Beschneidung gab. Und wenn du jetzt sagst, dass du ein Gläubiger bist, dann hat Gott deinen Glauben niemals anerkannt, bis er dich mit der Taufe des Heiligen Geistes versiegelt hat. Dann hat er dich als einen vorherbestimmten Samen anerkannt. Das war ein gutes Wort für einen Baptisten, versteht ihr das? Und es ist wahr, sicherlich ist es wahr. Kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle die, der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Es ist unsere Pflicht, das Wort zu predigen, bis es zu Ende geht. Etwas fällt an den Wegesrand, aber etwas trifft den Samen dort und bringt sofort das Leben. Sie sehen es gerade jetzt. Findet ihr es jetzt heraus? Sie gingen und holten ihre Dividenden ab. Ja, der reiche Jüngling, junge Paulus, sah diese Bestätigung durch denselben Geist und es veränderte ihn, als er auf der Straße nach Damaskus war. Warum? Er sah diese Feuersäule und er wusste, dass das derselbe Jesus war. Dann rief er aus, nachdem er wusste, dass es Gott war. Und Jesus ist Gott. Und als Paulus sehen konnte, als ein Theologe, hatte Paulus große Absichten. Er war ein Theologe, er war von Gamaliel gelehrt worden, diesen großen Mann. Er hatte die Fähigkeit, eines Tages ein Priester zu werden oder vielleicht ein Hohepriester. Er war ein großer, verstandesmäßiger, gelehrter Mann, ein großer Mann wirklich. Und diese Sekten, wo man herumsprang und herumrannte und sich so benahm, wie sie es taten, er dachte, dass sie ein Haufen von Ketzern wären. Aber als er auf seiner Straße nach Damaskus war, wie ich es schon sagte, und er war außerdem noch reich, er war ein feiner Mann, ein junger Mann, und auf der Straße dorthin lagen alle Möglichkeiten und Gelegenheiten, mit denen er ausgebildet worden war, vor ihm. Beachtet den Unterschied zwischen dem reichen Geschäftsmann und diesem reichen Geschäftsmann. Der eine nahm es an und der andere lehnt es ab. Beachtet. Dann plötzlich wurde er durch ein Licht hinabgeworfen. Eine Feuersäule stand dort und er erkannte sie. Er sagte, Herr, wer bist du? Und er antwortete, ich bin Jesus. Und als er die Offenbarung bekam, dass Gott und Christus nicht zwei verschiedene Personen waren, sie waren genau dieselbe Person, dann war er bereit, eine Wertanlage anzulegen. Ich frage mich, ob wir heutzutage dieselbe Sache sehen können. Wenn Paulus das als ein Jude gesehen hat, derselbe Gott, welcher mich hindurchgeführt hat, hat mein Volk durch die Wüste geführt, da ist er und nennt seinen Namen Jesus, von dem ich bin. Er war der ich bin und ich bin ist immerwährend, ist ewig, nicht ich war oder ich werde sein, ich bin. Gegenwart, in allen Zeitaltern, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Da rief Paulus aus, Herr, ich möchte eine Wertanlage anlegen. Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, was ich tun soll, Herr? Was muss ich tun? Oh mei, was kann ich tun? Und er ging hinab nach Arabien 3,5 Jahre lang und nahm die Schrift, um herauszufinden, ob das nicht derselbe Gott war, und er kam zurück. Alles, wofür er trainiert worden war, alle seine Denomination und all seine Möglichkeiten der Bildung waren von ihm abgefallen. Und er sagte dort drüben bei den Korinthern, ich bin niemals mit verstandesmäßigen Worten zu euch gekommen, weil ihr sonst ihr würdet eure Gedanken auf mich bauen, auf einen großen, verstandesmäßigen Mann. Aber ich komme zu euch in der Kraft und in den Manifestationen, den Demonstrationen des Heiligen Geistes. Wenn das nicht dieselbe Sache ist, die Jesus sagte in Markus Kapitel 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das bedeutet, die Kraft zu demonstrieren. Denn einfach das Predigen des Wortes allein würde es nicht bringen. Du musst es annehmen und dann wird es demonstriert. Und diese Zeichen und Wunder folgen ihm, weil es das Wort ist. Versteht ihr das? Nun, wir sehen dann, dass es sich für Paulus mit dem großen ewigen Leben bezahlt gemacht hat. Was für eine schnelle Entscheidung. Im Schließen, wenn Gott mir hilft. Ihr seid solch eine feine Zuhörerschaft. Ich weiß, dass ich eure Geduld überstrapaziert habe. Vergebt mir, aber ich versuche nur, ich bin nicht tauglich genug, um hier zu stehen, um über eine solche Sache wie diese zu sprechen. Es bedeutet mehr. Ich kann mich nicht selbst zu dem Punkt bringen und mich selbst als ein Lehrer hinstellen. Ich könnte das nicht tun, denn ich habe nicht das verstandesmäßige Wissen dazu. Aber ich habe eine Offenbarung, die genau mit dem Wort übereinstimmt und das Wort lebt und bringt genau das hervor, was es gesagt hat, dass es das tun würde. Versteht ihr? Die Apostel hatten es nicht. Nur Paulus, und er sagte, dass er diese Dinge vergessen musste, die er wusste, um seine Wertanlage anlegen zu können. Versteht ihr? Und vielleicht müsst auch ihr das vergessen. Ich bin der so und so. Ich gehöre diesem an. Meine Mutter gehörte schon dazu. Du musst das vielleicht vergessen, wenn du eine Wertanlage anlegen möchtest. Ansonsten würdest du eine Dummheit begehen. Du willst es doch nicht so machen wie dieser junge Geschäftsmann. Was für eine unvernünftige Sache tat dieser Bursche, als er sich von solch einer Wertanlage wegwendete. Nun, ich bitte euch nicht darum, euer Geld anzulegen. Das ist eure Sache, was ihr damit macht, ob ihr es für irgendeine Missionsgesellschaft oder was immer es ist, um Missionare auszusenden, verwendet. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Gott wird sich darum kümmern. Ich spreche zu euch über den Vertrag des Lebens. Komm, folge mir, nimm dein Kreuz auf dich, lass jedermann dich nennen, wie sie wollen, aber komm und folge mir. Nun, er war überhaupt nicht willig, das zu tun. Er machte eine sehr unvernünftige Sache, ganz genauso wie die Menschen des Laodicea-Zeitalters heutzutage mit den Verträgen. Sie sind nicht willig, sie wollen es nicht. Das ist so wie beim reichen Jüngling. Was wäre, wenn wir ihm für gerade ein paar Minuten folgen könnten? Lasst uns das gerade für eine Minute tun. Beachtet, gerade ein klein wenig später sehen wir diesen reichen jungen Burschen. Lasst uns sein Ende betrachten und dann werden wir schließen. Schaut ihn an. Wir folgen ihm und er war ein Geschäftsmann. Und sein Geschäft lief gut. Deshalb, Geschäftsleute, denkt daran, Erfolg bedeutet nicht immer, dass du ein Christ bist. Der Teufel, ihr wisst, dass David, glaube ich, war es, einmal sagte, ich sah den Gottlosen sprossen wie einen saftigen Lorbeerbaum. Aber Gott fragte, hast du das Ende von ihm betrachtet? Das ist der Unterschied. Schaut auf das Ende des Weges. Ern Baxter, einer von meinen Kollegen, ein sehr feiner Mann, viele von euch kennen ihn, ein sehr feiner, begabter Prediger von Kanada, er erzählte mir eines Tages eine kleine Geschichte. Er sagte, Bruder Branham, wir fuhren Fahrrad. Als ich noch ein Kind war, konnte ich in die Stadt fahren und eine Tüte voll Lebensmittel für meine Mutter holen und ich habe dabei nicht ein einziges Mal den Lenker von meinem Fahrrad berührt. Und diese Firma, die dort gegründet wurde mit dem Namen Schwinn, wollte jedem Kind ein Fahrrad schenken, welches in der Lage war, auf einem Brett, das 30 cm breit war und 60 cm hoch in der Luft, eine Strecke von 27 Meter zu fahren. Jeder von uns wusste, dass wir es schaffen. Und er sagte, da gab es einen kleinen Feigling unter uns. Wir wollten nie mit ihm zusammen spielen, weil er nicht so arg klug aussah. So dachten wir, dass wir zu einer ein wenig besseren Klasse gehörten als er. Und er qualifizierte sich auch und er wollte auch das Rennen mitmachen. Und weißt du was? Jeder einzelne von uns fiel von dem Brett runter, nur er nicht. Er fuhr direkt bis an das Ende und stieg ab und verbeugte sich, nahm sein Schwinn-Fahrrad und fuhr weg. Wir Jungen trafen ihn an der Ecke und wir fragten Johannes, wir wollten das wissen. Wie hast du das geschafft? Er antwortete, nun gut, Jungs, ich sage euch, wie ich das gemacht habe. Ich habe euch beobachtet, wie ihr alle das gemacht habt und ich habe es dann anders gemacht. Seht ihr, als ihr euch aufgesetzt habt und sie euch angestoßen haben, seid ihr besser gefahren. Ihr alle seid bessere Fahrer wie ich. Ihr wisst das, denn ich kann nicht fahren, ohne den Lenker festzuhalten. Und ich kann auch nicht fahren, ohne mich am Kreuz festzuhalten. Versteht ihr? Dieses Wort muss mein Leben sein. Das ist, was ihr benötigt. Ich kann nicht sprechen, ohne diesen Lenker festzuhalten. Diesen Heiligen Geist, der mich bewegt und führt. Er sagte, ich kann es nicht. Ich bin nicht so ein Fahrer, wie ihr es seid. Aber ich habe gesehen, wo ihr euren Fehler gemacht habt. Ihr habt dort hinuntergeschaut und versucht, das Gleichgewicht zu halten. Das hat euch nervös gemacht und ihr seid hinuntergefallen. Als ich dort hinaufkam und sie mich angestoßen haben, habe ich fortwährend das Ende der Strecke im Auge behalten und blieb ruhig. Nun, ihr Geschäftsleute, schaut nicht hierher. Euer Geschäft mag schon morgen vergehen, es mag an einem anderen Tag vergehen, aber beobachtet das Ende des Weges. Dort ist es, wo sich euer Vertrag bezahlt macht. Dieser Bursche hatte mehr Güter bekommen, aber wir haben gesehen, wie sein Auszahlungstag gekommen ist. Seine Habgier und seine Güter vermehrten sich so sehr, bis dass er sah, dass er neue Scheunen bauen musste. Oh, sein Geschäft wuchs anhaltend. Er blieb ein Mitglied der Gemeinde. Und eines Abends wurde er so groß, bis dass es da einen Mann gab, der arm im Geiste war. Ihr wisst, dass wir nicht so arm an Geld sein brauchen, aber wir müssen arm im Geiste sein. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Königreich, nicht die Organisation. Und der Arme im Geiste lag in seinem Tor und er gab ihm ein paar Krumen. In anderen Worten, wenn sie vorbeigingen, dann hatten sie vielleicht etwas in die Opferkasse gegeben oder so etwas. Oder er mag gesagt haben, wisst ihr, sie sind nette Leute, ich habe nichts gegen sie, ich werde ab und zu ihren Frühstücken gehen. Du wirst sie mit ein paar Krümeln versorgen, das mag ja sein. Oh, meine Frau, die gehört dahin, aber ich, versteht ihr, ich habe meine Position bei meinen Geschäftskollegen, versteht ihr? Und er fegte die Krümel weg und Lazarus, ein Armer im Geist, lag dort mit nicht einmal genügend Medizin, um sich selbst damit versorgen zu können und die Hunde leckten seine Wunden. Aber eines Nachts starben sie beide. Und als das geschah, sagt die Bibel, dass der Arme im Geist durch die Engel als Leichenträger hinweggetragen wurde in den Schoß Abrahams. Der eine, welcher investiert hatte, der seine Wertanlagen im ewigen Leben angelegt hatte. Er lebte nicht für das, was er hier hatte, für seine Beliebtheit. Er besaß keine. Er war ein Bettler an dem Tore. Er besaß nichts. Er hatte kein Geld. Er hatte nichts. Er hatte keine Freunde. Aber dennoch war er ein Gläubiger. Er hatte seine Wertanlagen angelegt und er starb auf der Straße, wo die Hunde ihm die Wunden leckten. Und die Bibel sagt, dass die Engel ihn nahmen und in den Schoß Abrahams trugen. Und in derselben Nacht starb auch der reiche, inzwischen alte Herrscher, der ein gewaltiges, erfolgreiches Leben gehabt hatte. Jetzt wurden auch ihm die Dividenden ausgezahlt. Irgendein verstandesmäßiger Prediger kam vorbei, vielleicht mit seinem umgedrehten Kragen und vielleicht in all seinen priesterlichen Gewändern, und er sagte, und sie hissten die Flagge auf Halbmast, und dieser Festsaal konnte all die Blumen gar nicht fassen. Und oh, was für eine gewaltige Sache, und was sie taten, und all die Geschäftsleute. Vielleicht der Präsident der Bankvereinigung und all die anderen von ihnen kamen und waren Leichenträger für ihn. Vielleicht stand der verstandesmäßige Prediger auf und sagte, unser kostbarer Bruder, Wie viele Male hat er für unsere Organisation bezahlt und unser Programm unterstützt? Vielleicht stand der eine Geschäftsmann auf und hielt seine Rede. Er bekam seine Belohnung. Das ist wahr. Seine Wertanlage zahlte sich auf diese Weise aus. Für die Welt war er ein gewaltiger Mann. Aber weil er die Wertanlage ablehnte, die Jesus ihm anbot, sagt die Bibel, in der Hölle öffnete er seine Augen. Und er sah den Mann, der seine Wertanlage in anderer Weise angelegt hatte, sicher in dem Schoß von Abraham, getröstet und sich wohlfühlend umherwandelnd. Und er rief, jetzt pass auf, ihr sagt, er war ein Christ. Ja, Vater Abraham, als ein Jude richtig. Ich bitte dich, sende Lazarus mit nur ein bisschen Wasser. Diese Flammen quälen mich. Er antwortete, mein Kind, du hattest die Gelegenheit. Er hatte sie. Jesus bot sie an, verkaufe, was du hast und komm, folge mir nach. Lege deine Wertanlage darin an. Nimm dein Kreuz auf. Aber es war zu viel für ihn. Er sagte, jetzt wird er getröstet und du wirst gequält. Und neben all diesem ist hier eine große Kluft befestigt zwischen dir und ihm, welche bis jetzt kein Mensch jemals überquert hat und es auch niemals möglich ist. Das schlägt alle Fegefeuer und all diese Lehren in die Stücke. Das war Jesus Christus, der das sagte. Warte nicht zu lange, mein Herr, mein kostbarer, zurückgefallener Bruder, abgefallen von Christus. Warte nicht zu lange, um diese Wertanlage anzulegen. Er mag eines Tages beschlossen haben, es zu tun. Aber wie das alte Sprichwort aus den Südstaaten heißt, die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Seht, die Vorsätze nützen nichts. Lest die Beschreibung auf der Flasche, aber dann nehmt auch die Medizin, wenn ihr Ergebnisse möchtet. Legt eure Wertanlage an und unterschreibt mit eurem Namen in seinem Blut, in eurem Herzen, versteht ihr? Passt auf, schaut ihn an. In der Hölle öffnete er seine Augen. Er wurde ausbezahlt. Und dann beachtet, er sagte, Vater Abraham, wenn du dieses nicht tun kannst, dann lass doch nicht meine Kollegen, wo all mein Erbe auf der Erde zurückblieb, meine Wertanlagen, die ich angelegt hatte, sage ihnen, dass sie doch nicht denselben Fehler machen, den ich gemacht habe. Könntest du das sein heute Morgen, mein jüdischer Freund oder Heidenfreund? Seid nicht so unvernünftig, wie dieser Bursche es war. Er sagte, sende ihn zurück und lass ihnen diese Botschaft zukommen. Oh, dann wollte er ein Prediger werden. Er wollte es annehmen. Es war zu spät. Er konnte es nicht tun. Er hatte die Gelegenheit zu seiner Zeit, aber er hat seine Wertanlage nicht angelegt. Und er antwortete, sie haben die Propheten, sie haben das, was das Wort sagt und das Gesetz. Er sagte, ja, aber wenn einer von den Toten aufersteht und es bewiesen werden könnte, dass er von den Toten auferstanden ist, dann werden sie es glauben. Er antwortete, sie würden es nicht glauben, auch wenn einer von den Toten aufersteht. Und 2000 Jahre sind seit dieser Szene verstrichen. 1963 ist einer heute Morgen unter uns, der beweisen kann, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und das Leben, welches in ihm war, ist in seiner Gemeinde und tut dieselben Sachen, um sein Wort zu erfüllen. Möchtest du nicht, mein Bruder und meine Schwester, heute Morgen diese Wertanlage anlegen? Übergebt euer Leben Christus, während wir unsere Häupter weihevoll beugen. Lasst diese Worte nicht vergebens sein. Du musst von Neuem geboren sein. Ihr müsst. Nun, ich spreche nicht darüber, dass du vielleicht schreist, jauchzt oder in Zungen sprichst. Ich meine wirklich wiedergeboren zu werden mit diesem tiefen Bekenntnis der Sünde, dass du niemals in der Lage warst und immer zu deiner Organisation gehalten hast, obwohl du wusstest, dass sie im Gegensatz zum Worte waren. Aber wegen deinem selbstsüchtigen Gedanken und aus Stolz und wegen der Beliebtheit bist du in der großen Gemeinde geblieben. Du wolltest nichts zu tun haben mit der Mission an der Ecke. Seht, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Oh, ihr Geschäftsleute, heute Morgen, ich biete euch als ein Vertreter für Jesus Christus ewiges Leben an, einen Vertrag des ewigen Lebens. Christus ist mein Herr und mein allerhöchster Chef. Denn ich bin tot den Dingen der Welt gegenüber, um nur für ihn zu leben, indem wir nicht unseren eigenen Verstand benutzen, sondern seinen Verstand Raum geben. Wir sind Gefangene wie Paulus und Moses. Egal, was irgendjemand anderes sagt, ihr seid für dieses Wort gefangen. Der Heilige Geist führt. Er verbietet es, an bestimmte Plätze zu gehen und er verbietet es, hier hinzugehen. Er sendet euch an Plätze, an die ihr nicht gehen würdet und hält euch von Plätzen ab, an die ihr gehen würdet. Möchtet ihr einen Vertrag? Möchtet ihr eine Wertanlage anlegen? Nun, hier gibt es keinen Platz für das, was die Methodisten und die meisten Pfingstler Altarruf nennen. Aber gerade dort, wo du sitzt, das ist ein Altar. Und die Bibel sagt, so viele aber glaubten, wurden getauft. Und wenn ihr ein Bekenntnis abgeben wollt und wisst, dass ihr verkehrt gewesen seid und ihr gerne einen dieser Verträge haben möchtet und danach verlangen habt, und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht denkt, dass ich hoffe, dass das nicht gotteslästerlich klingt, wenn ich sage Verträge, ich mache diesen Ausspruch nur wegen meinem Text. Und wenn ihr ewiges Leben haben möchtet und ihr euer Leben in Jesus Christus anlegen möchtet, wenn ihr es wollt, dann denkt jetzt gut darüber nach. Gemäß der Wissenschaft hält die Schwerkraft eure Hände unten, aber da ist ein Leben in euch, welches der Schwerkraft widerstehen kann und ihr könnt eure Hand erheben. Und wenn dieses Leben in euch euch heute Morgen sagt, so wie der reiche Herrscher, obwohl ich ein guter Mann gewesen bin oder eine Frau, aber ich habe diesen Vertrag nicht, ich bin mir dessen sicher und ich möchte ihn doch. Und zu dem Schöpfer, welcher gegenwärtig ist, welcher spricht und das Herz kennt und ihr wisst, dass er euren Namen gerade jetzt aussprechen könnte, aber er tut es für euch. Und dann, weil du mir heute Morgen diese Gelegenheit gibst, Herr, erhebe ich meine Hände zu dir. Hab Gnade, Herr, ich werde heute Morgen nicht von diesem Festsaal als ein leerer, trockener Pharisäer weggehen. Ich nehme dein Programm an. Ich nehme dein Leben in dem meinigen an. Ich werde mein Leben aufgeben. Ich werde ein Gefangener deines Wortes werden. Bete für mich, Bruder Branham. Ich erhebe meine Hände, um sie Gott zu zeigen. Nicht dir, Bruder Branham, sondern Gott, welcher gegenwärtig ist. Ich möchte diese Wertanlage. Möchtet ihr jetzt eure Hände erheben, während jedes Haupt gebeugt und jedes Auge geschlossen ist? Gott segne euch Menschen, egal wer ihr seid. Ich sehe Prediger, das ist richtig, seid ehrlich, seht, Prediger sind nicht ausgeschlossen. Offen gesagt, sie sind die Hirten. Sie sollten diejenigen sein, die führen, in Ordnung. Ist da noch jemand anderes, bevor wir beten? Ja, Gott segne dich dort oben in der Galerie, Gott segne dich. Ja, er sieht eure Hände überall. Jetzt aufrichtig, während ihr eure Hände wieder runtertut. Ihr habt jetzt eure Entscheidung getroffen, jetzt während ich bete und diesen großen Gott bitte, welcher im Fleisch manifestiert war und uns jetzt wiedergegeben ist, in der Form des Heiligen Geistes möge er zu euren Herzen kommen und die Frage für immer erledigen und vergeben über das Buch eures Lebens schreiben und euren Namen in das Buch des Lebens aufschreiben und euch ewiges Leben geben und die Gewissheit der Auferstehung, weil Christus in euch auferweckt wird. Dieser eine, den ihr diese Woche sich in den Versammlungen bewegen gesehen habt, der hervorbringt und beweist, die Toten auferweckt, die Kranken heilt, die Geheimnisse der Herzen kennt, alles vollkommen vorhergesagt, was geschieht, Jahr für Jahr und nicht einmal hat es versagt. Es ist das Wort. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort kann niemals vergehen. Das ist der Grund, dass es niemals versagt. Es ist das verheißene Wort für dieses Zeitalter. Himmlischer Vater, die Abendzeit ist da. Wir wissen, dass du in der Bibel der Baum des Lebens warst, welcher von dem Garten Eden gekommen ist. Wir wissen, dass die Seraphim ein Schwert des Feuers nahmen, eine Flamme und diesen Baum bewachten. Denn wenn ein Mensch jemals diesen Baum berührte und davon gegessen hat, dann würde er für immer leben. Du hast dann den Baum bewacht. Aber dasselbe Feuer von dem Schwert, das Wort Gottes, führt die Menschen zurück zu dem Baum des Lebens, der so wunderschön auf die Erde gekommen ist, geboren in einer Krippe, in einem Stall, wo das Vieh und die Schafe sich gebettet und gelegt hatten und der kleine Jehova in der Form eines Babys weinte. Oh, es sollte diese Sache sein, welche das Herz von jedem Mann und jeder Frau erfreut. Und dann starb Jehova am Kreuz und litt für die Sünden der Welt. Er musste das nicht tun, aber er tat es. Seine Gnade nötigte ihn, seine Liebe. Gott liebte so sehr und seine Liebe nötigte ihn. Diese menschliche Rasse musste seine Eigenschaften zeigen, dass er ein Erretter ist. Sie musste verloren sein, da gab es nichts Verlorenes. Er machte alle Dinge vollkommen, aber Satan wurde hineingebracht und verdrehte das, was er vollkommen gemacht hatte. Auf der Grundlage der freien Willensentscheidung, auf die sie gestellt wurden. Und dann musste er das erlösen und er tat es. O ewiger Gott, komm in Gnade und sprich zu jedem Herzen hier. Möge heute, als diese Hände hochgingen und vielleicht einige, die zu der Zeit, als ich gefragt habe, nicht das richtige Gefühl gehabt haben, aber es jetzt haben, mögen sie mit dem Blut ihres eigenen Lebens unterschreiben, Gott, damit sie von diesem Tage an und weiterhin, dass sie ihre Wertanlage mit ihrem ganzen Leben für Jesus Christus und sein Wort anlegen. Und dieser große Baum des Lebens, als er auf die Erde kam, da fällten sie ihn nieder durch einen römischen Speer und hingen ihn an einen römischen Baum, einen grausamen, verfluchten Baum, aber darinnen erlöste er einen Brautbaum. Den Brautbaum einer genauso wie er, dieser Eva-Baum aus dem Garten Eden, der Baum, der gefallen war, Eva am Anfang und Adam ging mit ihr hinaus. Jetzt kommt Adam mit ihr, der zweite Adam, wissend, dass er seine Augen offen hatte, um zu kommen, um seine Eva zu empfangen. Und jetzt, wie der Prophet es sagt, der Prophet David sagte, dass er wie ein Baum, welcher an den Wassern gepflanzt ist, sein wird. Gewähre es, Herr, dass die Wasser des Lebens diesen Brautbaum in den letzten Tagen bewässern werden, wo all die denominationellen Zweige durch den Landwirt abgeschnitten worden sind. Und jetzt lebt der Geist Gottes neu in der Spitze des Baumes, der von dem Herzen des Baumes kommt, dem Wort. Gewähre es, Herr, und mögen sie viel Frucht hervorbringen und möge ihr Stand sein, wenn es so ist wie bei Lazarus. Wenn sie es in der Weise auf diese Erde nehmen müssen, wissend, dass ihre Reichtümer im Himmel sind und nicht auf der Erde. Segne diese Geschäftsleute, Herr, diese Geschäftsfrauen und alle, die beteiligt sind. Und wir übergeben sie jetzt dir für die Fortsetzung dieser Botschaft. Und du hast verheißen, Herr, dass du es gewähren wirst. Und ich als dein Diener übergebe sie dir. Du hast gesagt, niemand kann kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Sie haben ihre Hände erhoben, Herr, jetzt gebe ich sie dir als Liebesgabe von der Botschaft, heute Morgen von deinem Wort. Bewahre sie, Herr, bis zu dem Tag. Du hast gesagt, kein Mensch kann sie aus meiner Hand reißen und ich werde sie am letzten Tag auferwecken. Mögen sie diesen Keim des Lebens empfangen, denn nur ein befruchteter Same kann aufgehen und die einzigen Worte, jedes Menschenwort ist eine Lüge, es stirbt, es ist nicht befruchtet. Aber du hast gesagt, mein Wort, welches die Bibel ist, wird nie versagen. Es ist Leben. Gewähre, dass das Leben, welches in Christus war, heute Morgen durch dieses Wort wachsen wird, welches sie empfangen haben. Ich als dein Diener übergebe dir mein Gebet, damit es darin beantwortet wird, in dem Namen von Jesus Christus. Amen. Der Herr Jesus Christus segne euch. Es tut mir leid, dass ich euch hier so zu später Stunde festgehalten habe. Vergebt mir. Aber zu jedem Einzelnen, der seine Hände erhoben hatte, werdet ihr mir versprechen, dass ihr zu irgendeiner guten christlichen Gemeinde, die mit dem Geist Gottes gefüllt ist, gehen werdet und werdet getauft mit der christlichen Taufe, wenn ihr sie noch nicht habt. Nimm deine Position ein, mein Bruder, für Jesus Christus, bis wir uns heute Abend wiedersehen. Gott segne euch. Den Gottesdienst gebe ich wieder an Bruder Carlson.